Wie es aber so ist, vergisst man nach einer Weile so die Schmerzen, die man hatte, und kommt man dann irgendwann auf die Idee, ein zweites Buch zu schreiben. Du kennst das Problem.
Ja, mehrfach.
Und dann, ich meine, in meinem Fall war das dann halt auch so, ich habe dann erst den Autorenvertrag dann auch unterschrieben und so weiter, sobald ich wusste, okay, wie sieht die Storyline grundsätzlich aus? Mhm. Weil ich wollte, habe das im DevOps-Buch ja dann auch so gemacht, dass ich von einer Beispielfirma ausgegangen bin, die halt in der alten Welt feststeckt und jetzt aber halt in diese DevOps-Welt möchte. Und was hast du jetzt kulturell damit zu tun, als auch auf der Technikseite? Damit man immer so schöne Beispiele hat. Weil ich finde Bücher ganz schlimm, Fachbücher ganz schlimm zu lesen, wo nur die Konfigurationssachen runtergerattert werden.
Rheinwerk Readme.
Mein Gast heute ist Sujeevan Vijayakumaran. Der Name ist für meine deutsche Zunge kompliziert. Seine Eltern kommen aus Sri Lanka. Und ich finde es schön selbstironisch, dass er in einem YouTube-Video gesagt hat, bin ich auch er, dessen Name nie genannt wird. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit technischer Infrastruktur und Tools, angefangen mit Ubuntu und Git, später in Rollen bei GitLab und Grafana Labs. Sujeevan ist Gründer und Geschäftsführer der Friday Deployments GmbH, einem Beratungsunternehmen, das Organisationen dabei unterstützt, ihre Softwareentwicklung so zu professionalisieren, dass Friday Deployments, also entspannte Releases zum Wochenausklang, zur Routine werden. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter Versionsverwaltung mit Git und Git-Schnelleinstieg. Außerdem hat er das Buch DevOps, wie IT-Projekte mit einem modernen Toolset und der richtigen Kultur gelingen, veröffentlicht. 2024 zunächst auf Deutsch und 2025 kam die englische Übersetzung. Vermutlich ist er auch der Einzige, der Kacke, verdammt, erschießen und Mist in einem Buch schreiben darf, ohne dass das Lektorat von Rheinwerk das wegkürzt. Außerdem ist er Co-Autor des Titels IT-Management, das umfassende Handbuch, erschienen im Oktober 2025. Seit November 2020 betreibt er mit Dirk Deimecke den Podcast Tillpot, Till von Today I Learned, in dem es um IT, DevOps-Themen und die Kultur in Projekten geht. Auch abseits der IT läuft's bei ihm. Beim Zugspitz Ultra Trail, einem Ultramarathon in Bayern, hat er den ersten Platz belegt. Ich lasse allerdings offen, in welcher Ordnung. Ja, schön, dass wir zusammengefunden haben. Du beschäftigst dich schon super lange mit IT-Technologien. Hast studiert. Wie bist du überhaupt zur Informatik und zu IT gekommen? Ich sag mal, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich beruflich betätigen kann. Was hat dich dazu getrieben, was mit Computern zu machen?
In meinem Fall war das im Wesentlichen mein Bruder, glaube ich. Weil der halt irgendwie so mit Computern rumgemacht hat. Und dann habe ich halt irgendwann das auch gemacht. Witzigerweise ist er kein Informatiker mehr, ich schon.
Was hatte dein Bruder damals für einen Computer gehabt? Weißt du es noch? So PC oder war das noch die
Heimcomputer? Ja, ja, ich meine, ich bin ja noch relativ jung. Ich glaube, den ersten Familienrechner, den wir hatten, war im Jahr 2000. Ja? Also ja. Das war so ein Pentium 3-Rechner von Aldi oder sowas. Also
hatte das schon so eine Umschaltetaste für Turbo, ja und nein?
Das sagt mir gar nichts.
Ja, die Rechner hatten damals so eine Turbo-Taste, was total lächerlich war, weil man sich fragte, warum haben die nicht alle automatisch schnell gerechnet? Aber damit die alten DOS-Spiele irgendwie mit 4,77 Hertz noch liefen, hatten die alle so eine Anti-Turbo-Taste, weil das Timing der früheren PCs war halt fest kodiert, weil die halt damals immer diese Standardfrequenz hatten und deswegen gab es so eine Turbo-Taste, wenn man halt die richtig schnelle Möglichkeit haben wollte. Okay, also noch jüngerer, der PC. Okay.
Genau.
Und hast du damals schon programmiert oder was waren deine ersten Gehversuche mit dem PC?
Ja, ich habe erstmal so Webseiten-Sachen gemacht, ne? Erstmal so statische HTML-Seiten. Also ich habe zu Zeiten angefangen, wo man sich über den Internet Explorer 6 aufgeregt hat.
Oh.
Diese Zeiten waren das. Mhm. Und habe halt auch immer wieder hier und da programmieren versucht zu lernen. Hatte aber auch nur begrenzte Bildschirmzeit gehabt.
Ach, ihr musstet euch den Rechner teilen.
Das und meine Mutter hat sehr stark drauf geguckt, dass ich nicht zu lange vor dem Rechner sitze.
Ja.
Was, glaube ich, Vor- und Nachteile hatte.
Ja, okay.
Deswegen musste ich quasi irgendwie, habe ich halt irgendwelche Bücher aus der Bücherei oder so ausgeliehen, die da meistens auch völlig veraltet waren.
Ja.
Und dann nochmal eigentlich versuchen, so, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit, um irgendwie C++ zu lernen oder sowas, ohne Ahnung zu haben. Schwierig.
Aber immerhin hast du eine gute Ausrede. Also wenn dich jemand fragt, warum bist du denn in die DevOps-Schiene, reingerutscht und war ein bisschen kein Programmierer geworden, kannst du sagen, ja, ist Mutterschuld. Also durfte halt nicht so lange am Computer bleiben und Programmieren lernen dauert halt. Meine Mutter hat mir die Zeit gegeben.
Genau, bis so 16 oder 17, glaube ich. Ich glaube, Oberschule war wieder okay. Da hatte ich dann meinen eigenen Rechner dann auch und dann war alles anders.
Hast du denn in der Oberstufe schon Informatik als nicht Pflichtfach, wie sagt man denn, als Wahlfach haben dürfen können?
Wahlpflichtfach.
Wahlpflichtfach?
Ja, hatte ich. Und das war schlecht. Tatsächlich hat das mich eher fast abgehalten quasi, weil ich Gefühl habe, ich wäre zu doof dafür.
Wirklich? Warum?
Naja, du machst ja ich hatte zumindest da, wir hatten Delphi gemacht.
Ah, ja.
Was jetzt erstmal egal ist, ob jetzt Delphi oder irgendwas anderes, würde ich mal behaupten. Hatte ein bisschen den Vorteil zumindest, dass man zumindest eine relativ einfache GUI hatte, die man sich da hin und her schieben konnte. Aber trotzdem war dann die Programmierkonzepte waren dann meistens dann halt, okay, wie macht man verschachtelte Schleifen?
Mhm.
Und das habe ich halt, so wie der Lehrer das erklärt hat, habe ich das halt nicht geblickt.
Ja, okay.
Und die anderen auch nicht, außer halt die Überflieger, die in allem eine Eins hatten. Und das war dann halt irgendwie dann so, okay, bin ich vielleicht doch zu blöd dafür, sollte ich vielleicht doch kein Informatikstudium antreiben. Und dann hatte ich eine Vorlesung oder zwei im Studium in Programmierung und hatte dann alles aus 3 Jahren Schule drin und dann so, naja, das geht ja.
Aber das ist ja interessant. Das heißt, deine, ich sag mal, schlechte Schule hat dich ja nicht davon abgehalten, Informatik dann zu studieren. Also das ist ja schon sehr selbstbewusst zu sagen, so, ich kann's doch, ich studiere jetzt Informatik und Mathe finde ich total heiß, will ich.
Ja, also Mathe fand ich jetzt auch nicht so total heiß, ne? Aber das war, ich bin ja auch kein richtiger Programmierer geworden, muss man dazu sagen.
Und zum das war Glück aber, nicht, also das ist ja, glaube ich, immer so das, anders ausgedrückt. Ich meine so, es ist schade, dass Leute Informatik studieren und dann nur Programmierer werden. Ich finde das schade, weil das Informatikstudium ist ja schon eher auf der härteren Seite. Und letztendlich dann Codierungsaufgaben zu machen, finde ich ein bisschen schade. Also mit der fundierten, auch mathematisch-formalen Ausbildung, die wir haben, ich habe ja auch Informatik studiert, finde ich das ein bisschen traurig, wenn man dann nur irgendwie auf die Entwicklungsschiene dann geht.
Ja.
Da könnte man mehr machen. Also eigentlich brauchen wir das Studium gar nicht, um jetzt auch, glaube ich, erfolgreich programmieren zu können.
Ja, ich meine, ein Satz noch quasi zu der Schulzeit. Ich glaube schon, dass eine schlechte Lernumgebung, sagen wir das jetzt mal, nicht unbedingt nur auf den Lehrer gemünzt, sondern allgemein gesprochen, kann halt schon dazu abschreckend sein, dass Leute sich irgendwelche Sachen nicht angucken oder weiter fortführen,
ja,
weil es halt total demotivierend danach
auf
ist.
Auf jeden Fall.
Mhm. Und dann ist es einfach nur so, naja, okay, mit einem gescheiten Lehrer wäre es besser gewesen.
Ja, ich fand es toll, dass in meiner Schule in Xanten habe ich Abitur gemacht, dass ich immer Zugriff auf den Computerraum hatte. Und es waren auch gar nicht so viele. Und das war eigentlich ganz schön gewesen, dass man mir erlaubt hat, auch nach der Schule dahin zu gehen. Weil ich hatte zu Hause ein C64 und ein Amiga und keinen PC. Aber in der Schule hatten wir PCs, so ein PC-10 oder PC-20 von Commodore. Und da weiß ich noch, dass ich dann nach der Schule immer in den Informatikraum gegangen bin. Das fand ich toll, dass mein Lehrer das ermöglicht hat.
Aber war das jetzt nur für dich oder war das für alle?
Ich vermute für alle prinzipiell, aber kein anderer wollte das oder kein anderer hatte so ein Interesse am Programmieren.
Ja, okay.
Deswegen saß ich da, glaube ich, immer. Das war auch ganz gut so, weil ich erinnere mich noch genau, das darf ich eigentlich keinem erzählen. Ich habe super viele Sachen ausgedruckt und da es kein Druckpapier mehr gab, wenn ich daran denke, muss ich wirklich selber lachen, habe ich auf Zewa-Papier gedruckt. Was ist denn jetzt der Nicht-Markenname? Nicht Klorolle, sondern, wie heißt das?
Küchenrolle.
Ich habe Küchenrollen bedruckt, genau. Weil die haben das die Blätter sanktioniert, damit die Leute nicht so viel ausdrücken. Und dann habe ich mir Küchenrollen gesucht und habe die bedruckt. Da das Nadeldrucker waren.
Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Nadeldrucker, ja klar. Nadeldrucker waren, hat das funktioniert. Ich glaube, das habe ich noch nie irgendjemandem erzählt. Also hier oute ich mich mal. Und dann habe ich da wieder aufgerollt und mit nach Hause genommen. damit ich zu Hause was zu lesen hat. So die ganzen, weiß nicht, QBasic haben wir damals gemacht und Pascal, die ganzen Handbücher, die waren ja damals noch richtig gut, die Handbücher. Die habe ich dann ausgedruckt und da mitgenommen, genau.
Spannend, ja.
Okay, dann hast du Informatik studiert in Dortmund. Warum in der schwarz-gelben Stadt Dortmund? Was hat dich dazu gebracht?
Es ist die Nachbarstadt von Castrop.
Von Castrop. Ganz pragmatisch. Das heißt, die Qualität der Universität war völlig egal. Hauptsache bei Mama essen,
oder? Nee, tatsächlich ist es ein bisschen anders. Ich hatte ich habe ja zwei ältere Geschwister und ich habe bei denen mitbekommen, was für einen Kampf die hatten mit BAföG-Formularen, weil die dann halt ausgezogen sind und dann hatte ich diese Formulare dann auch immer bekommen und musste die dann auch ein bisschen weiterleiten, einscannen, bla bla, so Mittelsmann teilweise spielen. Und ich wusste relativ schnell, ich möchte keinen BAföG-Antrag stellen.
Ja.
Und idealerweise wollte ich auch kein Studium haben, was nur theoretisch ist. Mhm. Weil ich wollte halt, wenn, dann halt richtig was arbeiten. Und ja. Deswegen hatte ich nach dualen Studienplätzen geguckt. Mhm. Und da gab es dann halt eben in Dortmund das IT-Center Dortmund, in Kooperation mit der FH Dortmund, wo ich dann den Bachelor gemacht habe und gleichzeitig halt gearbeitet habe in einem Unternehmen, sodass ich ein Gehalt bekommen habe und in der Firma halt gearbeitet habe. Das heißt, entweder habe ich studiert oder gearbeitet. Ich hatte also nicht das klassische Unileben. Wir waren 25 Leute oder 25 oder 24 Männer im Konkreten. Und mehr gab es halt nicht. Ja. Das war alles.
Und als du dann fertig war mit dem Studium, du hast ja dann gewechselt auf eine andere Universität. Ich sag mal, wenn du schon gearbeitet hast auf der einen Seite, warum hast du dann nochmal die Universität gewechselt? Wie ist dazu gekommen?
Ja, also ich konnte an der Hochschule, an der privaten jetzt gar keinen Master machen, damals.
Oh.
Das heißt, wenn ich einen Master machen wollte, musste man damals zumindest, ich weiß gar nicht, ob das heute so ist, ich glaube, mittlerweile geht das, muss man halt irgendwo woanders hin. Und dann bin ich halt an der normalen staatlichen Universität halt gegangen, in Essen. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass das irgendwie auch nichts für mich ist.
Aber du hast schon zu Ende studiert und hast einen Masterabschluss.
Ja, genau. Aber man muss irgendwie, also wenn ich würde nicht sagen unbedingt, dass ich es bereue, aber weil zu dem Zeitpunkt, ich hatte halt überlegt, so okay, entweder, ich wusste mich noch nicht so richtig, wo ich mich beruflich vertiefen sollte, weil ich habe ja schon irgendwie dann zu dem Zeitpunkt irgendwie 2 Jahre Vollzeit gearbeitet. Mhm. Aber dann überlegst du, okay, wo willst du jetzt tiefer gehen, so richtiger Programmierer bist du nicht. Und ich hatte halt damals halt viel, was heute unter DevOps fällt, halt gemacht, ne, so Jenkins, Pipelines geschrieben, sich um die Testinfrastruktur gekümmert. Also eigentlich alles damit, weil wir halt damals nicht von jetzt auf gleich ein Release machen konnten. Aber ich habe halt dann die Qualität halt hochgedreht mit allen möglichen Sachen dann halt. Mhm. Und dann wie so, ja, wir brauchen ein Release in 2 Wochen. Dann so, ja, von mir aus auch jetzt. Wir waren so ein kleines Team. Und das war dann eigentlich ganz gut gewesen. Aber das war halt dieses Zwischending halt eben zwischen Dev und Ops. Ja. Nicht so richtig Dev, aber auch nicht so richtig Ops.
Ja.
Und da bist du dann da und dann denkst du so, okay, irgendwo willst du dich jetzt auch weiterentwickeln, suchst dann irgendwie andere Firmen, bist aber gerade frisch auch aus der Uni, hast zwar Berufserfahrung, aber irgendwie spricht dich nichts an, wo man fachlich genau hin möchte.
Aber was hat dich dann an dem weiterführenden Studium dann angesprochen, dass du gesagt hast, naja, ich weiß nicht, wo ich beruflich hin will, also studiere ich weiter.
Also ja, so war ja das auch.
Okay.
Echt pragmatisch.
Was war das Besondere dann am Studium gewesen, was dich dann noch gereizt hat? Also hast du dich noch in eine andere Richtung entwickelt im Studium? Weil letztendlich ist es ja dann eher theoretisch und weniger praktisch. Hattest du mal darüber nachgedacht, im Bereich der, ich will nicht sagen theoretischen Informatik zu gehen, aber das ganze Wissenschaftliche anzugehen? Hat dich wissenschaftliche Arbeit gereizt?
Nee, gar nicht.
Oh.
Das habe ich dann halt irgendwie auch gemerkt, weil als ich dann im Master war und halt eben an der Uni und man dann irgendwie Software-Qualitätssicherung gemacht hat und dann malt man halt irgendwelche Modelle mit den ganzen Faden, wo was wie reingeht, aber man malt es halt quasi auf. Und ich bin aber halt mehr so der Praktiker und ich habe das früher schon zigmal so implementiert halt, die Theorie halt praktisch auch angewendet.
Ja.
Und das fand ich dann halt irgendwie dann so, okay, aber das ist dann, also das macht ja Sinn, aber ich glaube für viele Leute ist mehr, wir gehen ja nach der Universität eh in die Wirtschaft und nicht,
ja.
Und das ist eigentlich für viele Leute, würde ich eher sagen, eine Ausbildung oder eine Fachhochschule besser geeignet als eine Uni. Ich habe so gesehen beides gesehen. Also ich wollte schon sehen, okay, wie ist es normal zu studieren, weil das duale Studium war komplett durchgetaktet. So, da konntest du gar nicht so viel länger brauchen, wie es bei normalen Unis der Fall war. Du hattest auch Anwesenheitspflicht.
Schön brav, mit Listen.
Genau. Das war bei mir halt immer lustig, weil die, also es waren ja nur 20, 25 Leute. Das heißt,
das hört sofort kann, auf, wenn jemand fehlt und der andere nicht für andere
schreiben kann. Ja, vor allem ich. Und dann war das dann halt auch so. Und so richtig viel überlegt habe ich damals, glaube ich, auch nicht. Also Hauptsache Master. Und gut ist.
Ja. Was war deine Masterarbeit gewesen? Erinnerst du dich noch an den Titel?
Ja, spannendes, aktuelles, halbwegs aktuelles Thema, würde ich schon wieder fast sagen. Weil ich habe ein, also den Titel ganz genau kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber effektiv habe ich diverse, ich habe Machine Learning Verfahren getestet, um E-Mails auf Spam zu klassifizieren. Also einmal so die ganzen alten Sachen, die es dann so gab, so Basefilter und so weiter. Mhm. Und dann halt verglichen mit neueren Tools, die dann halt tiefer in die Sprache rein und gucken, ob das schneller, besser oder sonst was ist.
Ja.
Also in die Richtung Machine Learning, AI-Thematiken. Heute wird es wahrscheinlich wieder ganz anders aussehen.
Als du dann mit dem Studium fertig war und dann deinen Mastertitel in der Hand gehalten hast, wusstest du dann ab dem Moment, was du gerne machen möchtest? Also du wusstest zumindest, was du nicht machen möchtest. Aber war dann der Moment, wo du sagtest, okay, also ich glaube in dem Bereich, da fühle ich mich wohl. Oder war das immer noch so ein bisschen neblig? So, na, ich weiß immer noch nicht genau, jetzt habe ich meinen Master und jetzt stehe ich genauso wie vor dem Master, dass ich immer noch nicht genau weiß, was ich will.
Ja, ich glaube, das fasst es gut zusammen.
Ja, super.
Weil dann war ich halt mehr im Ops-Bereich tätig gewesen, also mehr den Admin-Teil gemacht. Und weil vorher war ich ja mehr auf Dev-Seite quasi, hab dann gemerkt, dass das dann auf Dauer auch irgendwie nichts. Das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht.
Ja, in dieser Zwischenzeit fällt ja auch das Git-Buch. Wo genau ist es zeitlich verortet? Also ist es während des Studiums oder zwischen den beiden Universitäten entstanden? Wie kam es dazu? Du hast gesagt mal, dass die, dass das Git-Buch, was du geschrieben hast, eigentlich auf einem Blog-Serie basierte, wo du immer die gleichen Fragen beantworten wolltest, weil du, glaube ich, ein bisschen genervt warst, dass die Kollegen und Kolleginnen immer die gleichen Fragen stellen, dass du es immer aufgeschrieben hast. In welcher Zeit ist das entstanden? Also zwischen den Studiengängen, nach dem Master, nach dem Bachelor?
Ja, das ist eigentlich tatsächlich eine spannende Frage, das so mal so zu betrachten, weil das erzähle ich den meisten Leuten noch gar nicht, wenn sie immer fragen, wie kamst du denn dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? Ist ja so quasi die, ich weiß nicht, ist das eigentlich eine Top-Frage für dich auch? Wie kamst du dazu, Bücher zu schreiben?
Ich glaube, die Frage, die eher so üblich ist, ist, nö, glaube ich nicht.
Okay. Bei mir ist das Gefühl ständig, vor allem halt von Nicht-Informatikern. Worüber hast du dein Buch geschrieben? Und dann so, über Git und über DevOps. Und dann sieht man so einen leeren Blick. Also ich hatte halt diese Blogposts quasi geschrieben, beziehungsweise ich war halt früher so seit 2010 rum, das war noch zu Schulzeiten effektiv noch, habe ich mich bei der deutschen Ubuntu-Community mit eingebracht und kannte halt da dann halt viele Leute, von denen habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Das eine halt bei der Arbeit gelernt, dann halt viel bei, von den Ubuntu-Users-Leuten halt gelernt, also aus dem Team effektiv und danach in der Uni gelernt, von der Priorität her gesehen. Und da war es halt viel, habe ich halt viele Texte geschrieben und dann hatte ich dann halt irgendwann so, okay, ich will jetzt auch Git richtig verstehen und dann will ich da selbst verstehen, dann schreibe ich dann halt. Ja. Das war auch immer so ein Thema bei mir. Weil dadurch habe ich mir dann halt tiefer mit den Sachen halt auseinandergesetzt, weil wenn ich Texte richtig runterformuliere und geschrieben habe und das vielleicht noch irgendwo veröffentlichen kann, wo es noch ein paar Leute sehen, da gab es ja auch ein paar Open-Source-Magazine, die es heute nicht mehr gibt, ja. Also alles freiwilligen Leute, dann gibt es ja nochmal eine bisschen höhere Qualität, gleichzeitig haben welche Leute was von und ich kann es Leuten dann auch eben in die Hand drücken quasi, oder einen Link zuwerfen und dann so, lies dir das mal durch, wenn du dann noch Fragen hast, dann können wir nochmal drüber reden, okay. Und dann wird's spannender. Und das war so der Anfang gewesen und da hatte ich dann halt auch eben Kontakte zu diversen Verlagen gehabt und dadurch ist das dann halt auch irgendwie dann entstanden, dass ich dann halt sagen konnte, okay, ich würde das auch ausbauen von diesen 3 oder 4 Blogposts. Das war glaube ich so 2013, 14, also im Rahmen des Bachelor-Zeitraums war das dann gewesen und dann, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, 2015 habe ich dann die Zusage bekommen, das Git-Buch zu schreiben. Mhm. Da war ich gerade mit dem Bachelor fertig und habe dann mit dem Master angefangen, habe gleichzeitig das Buch geschrieben. Das hat gar nicht funktioniert. Und also Vollzeit gearbeitet habe ich auch noch für irgendwie bis Ende des Jahres.
Ja, krass.
Das hat nicht funktioniert. Also die Prüfungen haben nicht funktioniert, sagen wir so.
Okay, dann Hast du ja deine Prioritäten zumindest so gesehen, dass du nicht nur ein Git, sondern auch gleich zwei Git-Bücher geschrieben hast. Also dann hat sich das doch Richtung Praxis dann verschoben und dein Studium musste dann eben an zweiter Stelle stehen. Aber dein Studium hast du ja auch abgeschlossen. Also von daher
genau.
Hat das ja schon irgendwie funktioniert. Als du mit Git angefangen hast, wie verbreitet war das damals schon? Ich kriege das gar nicht mehr so richtig auf die Reihe. War das die Zeit, als Git quasi schon gesetzt war, dass es quasi schon so eine Art Standard wurde als verteilte Versionsverwaltung? Oder gab es da noch eine Zeit, wo Alternativen eigentlich auch noch aufgetaucht waren oder dass sich noch nicht richtig klar war von der Community, das wird sich durchsetzen? Was war das da für eine Zeit, als du angefangen hast?
Also ich meine, ich habe grundsätzlich mit Git 2011 angefangen, eben mit dem, bei der Arbeit auch entsprechend während des dualen Studiums. Wenn man jetzt generell mal guckt, Git gibt es, glaube ich, seit 2005. Und in dem Zeitraum ist ja nicht nur Git entstanden, sondern ja auch Mercurial und Bazaar. Bazaar unter in dem Ubuntu-Umfeld. Mercurial weiß ich gar nicht, in welchem Umfeld das mehr genutzt wurde.
Das aber war, Facebook, das JDK, Facebook und das OpenJDK von Oracle war Mercurial für ganz lange Zeit, bis die auf Git umgestiegen sind auch.
Genau, das heißt, in dem Zeitraum zunächst, ab 2005 war ja viel, war irgendwie alle drei oder vier Sachen verbreitet mit Subversion ja auch noch. Das waren ja noch SourceForge-Zeiten, glaube ich. Mhm. GitHub gibt es, glaube ich, seit 2008. Und ich würde sagen, so ab 2010, 11 rum fingen dann auch die Sachen an, dass viele Sachen auf GitHub zumindest liegen, so Open-Source-Projekte. Deswegen muss man ja eben ein bisschen unterscheiden, okay, was sind die Firmen, waren ja eh meistens ein bisschen hinten dran. Mhm. Und ich war auch in dem Team das einzige Team quasi, was Git genutzt hat. Die anderen waren auch alle auf Subversion gewesen. Mhm. Und ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, weil ich glaube, so ein paar Jahre später, so 13, 14, war dann erst so, dass so tatsächlich so die meisten tatsächlich, dass sich Git dann tatsächlich dann auch durchgesetzt hat. Dadurch, dass GitHub verbreiteter wurde, dass GitLab dann auch kam und auch verbreiteter wurde in Firmen vor allem. Und dass dann auch die Sachen von Mercurial weggegangen sind, die es dann teilweise noch gab, in Open-Source-Projekten zumindest.
Was ich mich gerade frage, und du kannst das sicherlich beantworten, Linus hat es ja letztendlich für sein Linux geschrieben. Mhm. Gibt es von der Community oder gab es an ihn speziell Wünsche, Git so weiterzuentwickeln, etwas, was er für sein, sag ich mal, Linux nicht brauchte, aber was für realistische Projekte nötig war, dass er vielleicht zähneknirschend gesagt hat, okay, ich brauche das jetzt nicht oder wir brauchen das für Linux-Entwicklung nicht, aber ich sehe eine Notwendigkeit in gewissen Umgebungen und deswegen wollen wir Git ändern. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Also, die ursprüngliche Motivation von Git auf der einen Seite, dass Linus gesagt hat, ich baue für mich was Neues, weil ich das so und so brauche, Punkt, so ist es jetzt und so funktioniert es jetzt, versus wie hat sich Git in den letzten über 10 Jahren weiterentwickelt, vielleicht in eine etwas andere Richtung, die Linus nicht ursprünglich bedacht hat, aber die quasi nötig ist, um gewisse praktische Aufgaben zu lösen.
Interessant finde ich generell zwei Aspekte. Ein Aspekt noch, das ist jetzt nicht die Antwort auf deine Frage, aber das ist mehr der Punkt so von wegen, wenn man sich das User Interface quasi oder die User Experience von Git anschaut, dann war das ja vor allem sehr lange halt sehr kompliziert. Oder ist es ja teilweise immer noch. Also es ist ja nicht so wirklich einfach zu bedienen für Anfänger. Mhm. Teilweise im Gegensatz zu Sachen wie Mercurial oder auch Bazaar oder sowas. Weil bei Git wurde halt dieses Datenmodell halt, wie es intern funktioniert, halt erst gebaut und dann die Befehle drumherum gebaut. Mhm. Wenn man das Datenmodell versteht, dann versteht man auch die Befehle, warum die so heißen. Und was auch immer das Problem war, das richtig zu erklären, weil Leute dann halt das Modell erklärt haben, aber wenn man halt nicht weiß, wie der Linux-Kernel funktioniert, weil da wurde halt im Wesentlichen ja nur Source-Code hinterlegt.
Ja.
Weil Git LFS, also Large File Storage, das war ja so ein Thema, was eben nicht der Kernel braucht. Mhm. Weil der hat ja keine Binärdateien da drin, das ist ja wirklich nur Source Code only. Mhm. Und das wurde dann ja auch hinterher als Add-on mehr oder weniger dran geflanscht, wie auch immer man das sieht. Und das merkt man dann halt schon noch, dass das okay, das war jetzt halt die Lösung für rein Source Code für dieses Ding und dann wird angefangen, das anders zu machen. Wo man gleichzeitig auch sagen muss, Linus Torvalds hat das ja angefangen, aber ich glaube, der hat das ja auch gar nicht so lange gemacht. Ich glaube, der hat es ein Jahr oder zwei oder so gemacht. Danach hat er es ja auch abgegeben.
Wie ging das denn dann noch weiter? Also committet er noch irgendwas direkt an Git oder ist es jetzt völlig losgelöst?
Ich glaube, das macht er schon lange nicht mehr, aber das weiß ich auch gar nicht so genau. Gibt es einen Maintainer, der da schon lange, der bei Google, glaube ich, arbeitet und darüber läuft das dann halt.
Gut, also kann man eigentlich heute festhalten, Git hat sich als Versionsverwaltung durchgesetzt.
Ja,
plus kann man so sagen. Ein ganzes Ökosystem drumherum. Und das ist ja nochmal ein zweites Thema, auf das wir gleich kommen, nämlich DevOps, wo Versionierung ja auch eine extrem wichtige Rolle spielt.
Deswegen also ob das sich durchgesetzt hat, muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen unterscheiden, mit wem man spricht.
Wirklich? Was haben wir denn für Alternativen zu Git?
Es geht nicht um die Alternativen, sondern mehr um welche Firmen oder Organisationen.
So, okay.
Weil ich war ja dann ab 2020, war ich für 4,5 Jahre ungefähr bei GitLab gewesen und habe dann halt vor allem mit den deutschsprachigen Kunden halt gearbeitet, also Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja.
Und dann sieht man, da ging es dann ja nicht nur um Git, sondern vor allem halt um DevOps auch. Und und da hat man halt immer so schön gesehen, so, ja, okay, die ganzen meisten Firmen, die haben halt mehr so deren Toolchain halt gerade gezogen und modernisiert. Und dann kam der öffentliche Dienst und der sagt dann so, ja, wir würden gerne von Subversion auf Git migrieren.
Mhm.
Ich habe dann immer auf meine Uhr quasi geguckt und auf den Kalender geguckt und so, welches Jahr haben wir nochmal? Da sieht man schon einen deutlichen Unterschied.
Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir jetzt den Begriff DevOps schon benutzt haben. Wie definierst du den? Was ist DevOps für dich?
Alles und nichts. Wie würdest du es denn definieren?
Na super. Ich würde es so definieren, dass wir als Entwickler mehr Stress bekommen, weil wir jetzt mehr konnen müssen als vorher.
Ja.
Vorher durften wir einfach nur Software entwickeln und das irgendwie einchecken. Und heute müssen wir uns mit Deployment beschäftigen, mit Kubernetes, mit irgendwelchen Optionen, Speicherverwaltung, in einem Docker-Container, Wechsel von Docker nach Podman oder Alternativen, was kostet das Ganze, dann sind wir in der Cloud. Vorher durften wir so schön unsere Sachen bauen, die Datenbank-Admins haben ihre Datenbank optimiert und wir hatten damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Und das ist für mich DevOps, Stress für Entwickler. bisschen gemein, aber zumindest als ich mit DevOps angefangen habe, kam mir das so vor, dass Entwickler einfach jetzt mehr können müssen, mehr lernen müssen.
Ja, da ist auf jeden Fall was Wahres dran, aber effektiv muss man ja eh vieles können, grundsätzlich. Ich meine, um die Frage halt, also ich frage auch immer die Leute, nämlich, wenn sie fragen, so, ach, DevOps, das ist doch irgendwie CI/CD-Pipeline oder sonst was. Oder die Menschen, die sich um die Pipeline kümmern, weil das kommt ja auch häufig dann nochmal zurück. So, ne? Deswegen, wenn man Dev und DevOps mal auseinander nimmt als Wörter, das ist ja ein sogenanntes Kofferwort. DevOps, also Entwicklung und Operations, dann geht es ja im Wesentlichen darum, sowohl die Entwicklung als auch das Operations, also den Betrieb der Anwendung, zusammen in ein Team zu bringen, ohne Silos. Und um dann halt eben die Anwendung sowohl schnell entwickeln zu können, als auch stabil entwickeln zu können. Weil wenn wir uns so ein bisschen angucken und so, ja, bisher, wenn man dann quasi die alte Welt anguckt, dann also, ja, okay, man hat halt so das Release fertig gemacht, wirft es über die hohe Mauer zum Ops-Team. Die gucken sich an, haben keine Ahnung, was das genau ist, kennen den Source Code gar nicht, können vielleicht gar nicht auch in den Source Code reingucken und müssen da was in den Betrieb nehmen und sicherstellen, dass es stabil läuft, was dann nicht funktioniert, wenn sie die Anwendung nicht kennen. Und dann wollen sie natürlich so, okay, wir haben uns jetzt noch mal eine Woche Zeit für genommen, um zu gucken, wie das Ganze jetzt funktioniert, damit auch das Themen wie Monitoring zum Beispiel auch richtig funktionieren. Und dann wollen wir natürlich auch nicht so oft Änderungen haben, weil wir kennen die Anwendung ja nicht.
Mhm.
Und das sind ja so schon andere Ziele für die jeweiligen Teams. Die Entwickler sind dafür da, Bugs zu fixen und neue Features zu entwickeln. Und das Betriebssystem, für die ist es ja nachteilig, wenn ständig was Neues hin und her kommen, wovon sie aber keine Ahnung haben, wie das funktioniert. Also im Endeffekt ist dann DevOps alle Möglichkeiten, sowohl technisch als auch organisatorischer Natur, um die Silos so aufzubrechen, dass alle zusammenarbeiten an gemeinsame Ziele und eben nicht getrennt voneinander arbeiten.
Mhm. Du benutzt eins deiner Lieblingsworte und ich mache eine Strichliste. Du hast jetzt schon zweimal Silo gesagt. Ich denke, das könnte noch mehr werden. Du solltest im Buch vielleicht mal zählen, wie oft du dieses Wort benutzt. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig im Zusammenhang mit DevOps. Was ich spannend finde in deinem Buch, dass du die Technologie, schon irgendwie beschreibst, aber ich finde es spannend, dass du das ganz klar auf eine, sagen wir mal, als Kulturtechnik siehst, wie wir als Gruppe Software entwickeln, das am Ende hinten was deployed und läuft, und wie die einzelnen Teams miteinander sprechen müssen, wie die Übergänge sind, wie man das mit Technologie automatisieren kann. Deswegen, als ich dein Buch angefangen habe, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt geht's um Produkte und wie ich die Produkte einsetze. Ich war aber eher positiv überrascht, dass es eben kein Produktbuch ist. Ich glaube, da es so viele Produkte gibt, müsste man jeweils eigene Bücher zu diesen Produkten lesen, dass das zwar auch irgendwie mit vorkommt, um vielleicht eine Vorstellung zu bekommen, wie man das Produkt grundsätzlich einsetzt, aber dass es eigentlich darum überhaupt nicht geht. Also, und eins der wichtigen Prinzipien wären die Calms-Prinzipien, wo es eigentlich um Culture geht. Mhm. Also diese Calms-Prinzipien, kannst du dazu was sagen? Was versteht man darunter? Warum sind die Prinzipien wichtig, wie Culture, Automatization und so weiter?
Genau, also die Basis ist effektiv halt Culture, also die Kultur, wie wird miteinander halt gearbeitet. Weil es bringt halt nichts, wenn zwar alle im selben Team sind, aber man eben halt nicht irgendwie eine offene Fehlerkultur hat oder sowas dann halt. Weil wenn ständig nur mit dem Finger aufeinander gezeigt werden, dann bringen halt die besten Automatisierungen nichts. Um die Wörter halt nochmal auseinanderzufriemeln oder das Wort halt, C für Culture, A für Automation, L für Lean, M für Metrics oder Measurement und S für Sharing. Genau. Habe ich es auch schon fast vergessen. das sind so die Sachen, die, aber alles fußt quasi auf das Culture, weil das bringt halt nichts, wenn man tolle Automatisierung hat, aber die Teams halt komplett getrennt voneinander in Silos arbeiten.
3, danke. Jetzt ärgerst du mich bestimmt und baust es extra ein, damit ich hier mit meinem Stift die ganze Zeit Linien mache.
Und das ist dann halt auch irgendwie so das Thema. Dann das ist schön, wenn du eine CI/CD-Pipeline hast, die zwar irgendwie technisch gut funktioniert, aber wenn du halt dich nicht traust, eine Deployment rauszuhauen, aus welchen Gründen noch immer, sei es aus Ops-Sicht, weil du die Anwendung nicht kennst, oder als aus Dev-Sicht, weil du die Betriebsumgebung nicht kennst, dann bringt halt die ganze Automatisierung halt nichts. Dann bist du halt nur schneller in der Scheiße.
Ja. Du hast ja in der Praxis das gesehen. Was würdest du sagen, wo hakt es am meisten in Unternehmen? Also kommen die eher darauf zu sagen, hey, diese Culture-Sache, die finden wir richtig cool. Wir sollten alle zusammenarbeiten und uns einhaken und dann zusammen tanzen, bis wir am Ende ein Ergebnis haben. oder von den 5 Punkten bei KMs, wo siehst du, dass es daran meistens hakt? Also ist es wirklich die Culture oder ist es eine fehlende Fehlerkultur? Ich war sehr überrascht. Sondern als ich das gelesen habe, dass man soll Leute nicht blamen, wenn sie Fehler machen, da war meine erste Reaktion, das ist total unrealistisch. Ich glaube, das ist voll menschlich zu sagen, das war ich nicht, das warst du. Funktioniert das echt, dass Leute, Menschen sich ändern können und die Schuld nicht bei sich selber suchen, sondern sagen, okay, das war dein Fehler, aber das ist völlig egal, wir ziehen alle an einem Strang. Funktioniert das?
Ja, wenn, okay. mit Ausnahmen natürlich. Es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie die Firma gestrickt ist oder die Organisation, wo man drin ist. Weil auch wie groß natürlich die Firma ist und wie alt vor allem dann halt auch. Weil das ist ja schon eine andere Arbeitsweise und das merkt man dann halt auch. Weil ich kenne halt beide alle Welten quasi. In Firmen, die es schon seit 25 Jahren gibt oder mehr. Viele Firmen sind ja in den 90ern irgendwie so entstanden, also IT-Firmen. Und dann halt noch bei so einer Firma wie GitLab, die es seit 2011, 12 gibt, die dann auch sehr groß gewachsen ist, wo man halt direkt mit dem DevOps-Mindset halt gestartet ist. Mhm. Und da ist es halt einfacher, so Sachen wie Lean, also schlanke Prozesse zu haben, weil man die halt eh neu aufbaut. Und dann hat man halt den ganzen Altbestand ja auch gar nicht mehr. Sowohl Altbestand im Sinne von den Leuten, die mit ihrer Inventarnummer auf dem Nacken unterwegs sind und warten auf ihre Rente, als auch die Leute, die halt, als auch die Prozesse oder Tools, die da halt auch mit dranhängen. Weil häufig ist es so, das machen wir schon immer so. Das ist so mein Lieblingshasssatz. Wenn man den halt hört, so, warum sollte man ein Code-Review machen? Weil
das haben wir noch nie so gemacht.
Genau, und das haben wir noch nie immer verlangsamen so gemacht. Und das wird doch nicht dazu führen, dass wir irgendeinen Wert an den Kunden ausliefern. Was halt irgendwie dann doch sehr, und das höre ich halt heute teilweise immer noch. Und wo ich dann auch so denke, so, also lieber jetzt ein paar Minuten mehr drüber nachdenken, als später dann halt Probleme zu haben. Ne? Mhm. Vor allem, wenn die Release-Zyklen eh 6 Monate oder noch länger sind.
Ja. Also wenn du diese 5 Dinge von KMs nochmal vornimmst, wo würdest du sagen, haben Unternehmen oder Teams die größten Schwierigkeiten mit?
Culture, definitiv. Okay. Weil der Weg dahin ist auch nicht so einfach. Weil ich habe ja dieses Kapitel geschrieben, wie man die DevOps-Transformation macht. Und effektiv ist das sehr, sehr schwierig, das auch runterzuschreiben. Weil es halt echt stark davon abkommt, was ist das für eine Firma? Was sind das für Leute? Mhm. Ist das öffentlicher Dienst, ist das halt ein Startup, ist das halt eine 30.000 Menschenbude.
Ja.
Da sind überall Prozesse und sonst was drin, die man dann halt auch in den Menschen nicht rausbekommt. Ich bringe mal ein Beispiel. Ja. Ich hatte mal im Rahmen von meiner Tätigkeit bei GitLab, ging es halt darum, das Tool, also GitLab, zu implementieren oder einzuführen. Mhm. Das fällt jetzt mehr unter dem A als Automation. Mhm. Das ist relativ einfach. Es gibt mehr oder weniger eine Wahrheit und fertig. Bei Kultur gibt es nicht die eine Wahrheit. Das war auch die Schwierigkeit, das Buch zu schreiben, weil es gibt halt nicht das eine richtig und falsch, sondern sehr viel, es kommt noch drauf an. Mhm. Und das hat dann halt so die Auswirkung, wir saßen dann da halt in so einer Runde mit so 30, 40 Leuten und da meint man so, ja, okay, ja, hier hat man jetzt ein Tool, die DevOps-Plattform GitLab. Damit werden wir grundsätzlich halt irgendwie schneller unterwegs. Und das hat aber diese und diese Auswirkungen. Weil da kommt man nochmal auf den Satz zu sprechen oder den Slogan, wie auch immer. People over processes over tools. Weil das beste Tool am Ende bringt halt nichts, wenn die Prozesse nicht angepasst worden sind. Weil das hatte ich denen dann halt auch gesagt, so, ja, so, weil jedes Mal kam so, ja, das klingt ja gut, klingt auch ein super Feature, aber da passen ja unsere Prozesse nicht.
Mhm.
Und dann war halt meistens ein Tenor so, ja, bringt uns nichts, weil die Prozesse so sind.
Ja.
Statt die Prozesse zu hinterfragen.
Mhm.
Und wenn man dann aber die Prozesse hinterfragt, dann kommt halt wieder das nächste, ja, das können wir aber nicht ändern, weil.
Ja, okay.
Und dann sind wir halt schnell wieder in der menschlichen Komponente. Mhm. Und da ist mir lustigerweise auch fast ein Fauxpas passiert, weil ich meinte dann so, ja, das beste Tool bringt nichts, die beste Automatisierung bringt nichts oder das beste Tool bringt nichts, wenn die Prozesse scheiße sind und die besten Prozesse bringen nichts, wenn sie Menschen
stur sind.
Genau. Und das ist so halt das Thema, weil eben, wenn es eben neu ist, eine neue Abteilung aufgebaut wird oder eine neue Subfirma gegründet wird oder sowas, da kann man das auch irgendwie einfacher machen, wenn man auf einer grünen Wiese ist, aber halt von einem bestehenden Projekt in einer großen Firma das zu machen, das ist halt schwierig. Weil ich hatte von einem mal gehört, der bei der Bahn gearbeitet hat und er meinte dann halt, er findet DevOps doof.
Okay, eine Person, also, 60 Jahre alt, immer Cobol programmiert.
Nee, das war ein Typ, der ganz viel AI-Kram macht. Ja, und dann fragt ich, okay, warum? Ich frage natürlich dann immer so, okay, was ist sein Verständnis von DevOps? Weil das hat halt auch jeder sein eigenes anderes Verständnis. Dann meint er dann so, ja, bei denen ist halt DevOps, laut seiner Erklärung, ich habe es nie weiter verifiziert, naja, die Devs machen das halt auch den Betrieb.
Mhm.
Also so ähnlich, wie du das gesagt hast, nur noch ein bisschen härter, würde ich sagen,
ja.
Weil die haben eigentlich gar nicht die Kapazitäten dazu. Und du musst ja in einem Team, ein cross-funktionales Team haben, dann aus Dev, aus Ops, aus Security, aus Business-Sicht vielleicht noch, aus Finance-Sicht vielleicht noch, weil theoretisch spielen ja ganz viele Aspekte mit rein, und das heißt immer noch irgendwie DevOps, weil wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Anwendung, die wir betreiben müssen, dann spielt ja irgendwie eine Finanzabteilung quasi auch mit einer Rolle, wenn man sagt, okay, hosten wir das jetzt on-premise oder gehen wir in die Cloud? Hat finanzielle Auswirkungen, die dann auch wiederum technische Auswirkungen haben, wie man die Anwendung designt, aufbaut, deployt, betreibt und so weiter.
Ja.
Und theoretisch musst du das ja eigentlich alles zusammenbringen, aber das ist halt nicht so einfach, weil nicht für jede Sache brauchst du halt auch alle, ne? Oder wie kommst du halt von A nach B? So, das ist der, oder so, man kennt halt den wünschenswerten Zielzustand, alle sind Friede, Freude, Eierkuchen und arbeiten zusammen.
Ja.
Aber wie kommt man da hin? Das ist nicht so einfach.
Ich finde es interessant, weil sich das übertragen lässt auch auf die Softwareentwicklung. Wir hatten ja auch in der Softwareentwicklung eigentlich ein einen großen Shift vor einigen Jahrzehnten Richtung agile Softwareentwicklung, ob man es jetzt agil oder nicht nennt, aber das war ein recht großer Wechsel gewesen. Genauso natürlich auch von eher so traditionellen alten Programmiersprachen, vielleicht so wie COBOL oder RPG, Richtung modernere Programmiersprachen wie C++, C-Sharp und Java. Und da ist eigentlich auch das so dieser Vorbehalt gegenüber dem Neuen. Und ich glaube, dass es vielleicht auch so eine Generationsfrage ist. Und deswegen finde ich es schön, dass du sagst, es hängt vielleicht auch ein bisschen was von dem Team zusammen oder hängt damit zusammen, ob die jetzt gerade anfangen. Weil ich glaube schon, dass es wie so eine Art Wechsel ist, dass neue Teams, junge Teammitglieder gleich mit dem neuen Wissen anfangen und ein Projekt umsetzen und realisieren, weil sie es einfach so kennenlernen und für diese halt normal ist. Und ich sag mal, heute ist eine objektorientierte Programmiersprache absolut selbstverständlich. Da würde kaum jemand ernsthaft auf die Idee kommen, neue Projekte mit irgendwie COBOL zu beginnen. Das sind eher so Altlasten. Aber so gibt es auch einen Mindshift irgendwie so alle vielleicht 10, 20 Jahre. Und vielleicht ist das so ein Übergangsproblem, was wir heute haben. Vielleicht ist es wirklich so, dass in 20 Jahren oder wenn die Roboter uns beherrschen, in 100 Jahren, dass DevOps völlig selbstverständlich ist und dann macht eh nur die Maschine Fehler oder vielleicht auch wir nur als Menschen, wer weiß. Vielleicht ist es einfach nur so eine Kulturfrage, dass sich das alles ändert und dass es vielleicht umso schwieriger ist, alte etablierte Prozesse zu verändern. Ja, tatsächlich, weil die Leute es so gewohnt sind, so zu arbeiten. Mhm. Und ich würde auch eine zweite Parallele sehen, zum Beispiel zu SAP-Technologien, so als Art, in Anführungsstrichen, Standardsoftware. Also ich glaube, wenn wir alle Standardsoftware nutzen würden mit Standardprozessen, könnte jeder ein uncustomized SAP einsetzen. Aber dass jeder SAP customized, ist im Grunde ein Hinweis darauf, dass keiner mit den Standards einverstanden ist, sondern immer sagt, für mich gilt eine Extrawurst. Das und das ist bei uns anders. Und ich glaube, dadurch kommen auch diese immens hohen Träge zustande, warum SAP-Software so unglaublich teuer im Customizen ist, weil die Leute darauf bestehen, nein, das darf nicht so gemacht werden, wie SAP das vorgibt. Das ist ein Standard, aber wir machen das aber anders. Und deswegen müssen wir jetzt SAP komplett umschreiben. Dann zahlen wir halt 100 Millionen, egal, anstatt die Prozesse vielleicht zu überdenken. Deswegen, Culture kann ich nachvollziehen. Es gibt noch was Zweites neben Culture oder neben Kalbs Prinzipien, so den DevOps-Pipeline. Du hattest schon ein bisschen was mit CI/CD gesagt. Was versteht man denn unter so einem Lifecycle? Also ich kenne das so als unendliche Acht, unendlich Zeichen. Mhm. Kannst du mal die verschiedenen Phasen mal so durchgehen und kurz sagen, was man darunter versteht? Also man plant natürlich und zum Schluss ist dann irgendwie was geschützt werden muss und ausgeliefert wurde. Kannst du das mal durchgehen?
Genau, also wir haben halt, genau wie du sagtest, halt diese liegende Acht, diese Unendlichkeitszeichen, heißt übrigens auch Lemniskate, glaube ich, als Fachbegriff.
Oh.
Habe ich, glaube ich, nicht im Buch verwendet, weil es, glaube ich, mehr Leute irritiert hatte. Aber genau, es startet ja grundsätzlich damit, wenn du eine Änderung, sagen wir mal, du implementierst jetzt eine Änderung, oder möchtest eine Änderung implementieren, muss erstmal geplant werden, natürlich, so, okay, was möchten wir jetzt überhaupt machen? Hat man auch diese Plankomponente, da ist quasi auch diese agile Arbeiten noch mit drin, würde ich sagen. Also alles, was so Scrum, also muss ja nicht nur Scrum sein, kann auch Kanban oder sowas sein, ne? Mit drin, okay, dann haben wir halt irgendwie was geplant, okay, wir möchten jetzt irgendwie einen bestimmten Bug fixen. So, und das Ziel sollte ja sein, dass ich idealerweise, das ist jetzt mehr technischer Natur, dass ich diese Änderung, sagen wir jetzt einen One-Line-Fix, erstmal natürlich geplant habe, dass ich weiß, dass ein Fehler da ist, dass ich dann anfange, das halt zu programmieren und dass es idealerweise möglichst schnell ausgeliefert wird, damit eben der Endkunde oder der Endnutzer dann eben auch weiß, also dann sieht, dass es halt gefixt ist. Weil als für uns als Nutzer, sagen wir jetzt mal, wenn wir irgendeine Software nutzen, dann ist es irgendwie total nervig, wenn es halt ewig dauert, bis irgendwas gefixt wird und dann baut man sich irgendwelche Workarounds. Das heißt, wir fangen jetzt halt mit Code an machen halt diese Änderung. Da kommen also Sachen wie Code Review zum Beispiel auch noch mit zustande, damit wir sehen, okay, da ist doch noch was nicht ganz gemacht. Gehen wir weiter zum Build und Test, also das Projekt gebaut wird, aus den Sourcen gebaut werden kann, dass es dann auch ordentlich getestet wird in der CI/CD-Pipeline, damit die Qualität dann auch eben gut ist und hoch ist. Und das ist dann quasi schon mal dieser CI-Teil, weil erstmal haben wir ja nur Code integriert, gebaut und getestet, sodass wir wissen, grundsätzlich funktioniert das Ganze dann halt auch. Und das ist ja quasi noch der Dev-Teil. Und dann kommen wir ja auch entsprechend in den Ops-Teil halt rüber, weil dann ja ein Release gebaut wird, ein Deployment gemacht wird. Und dann haben wir ja noch gegebenenfalls hoffentlich ein Monitoring, so dass man dann auch sehen kann, okay, diese Änderung, die wir jetzt gemacht haben, ist dann halt eben auch paketiert worden, ist dann auch deployed worden auf den Servern, ist auch in Betrieb und wir können das dann irgendwie nachvollziehen und gucken und testen und auch Monitoring vielleicht sehen, hat das Probleme bereitet, führt das vielleicht zu mehr Last und können dann die Sachen, die wir daraus lernen, mit in die nächste Planung mitnehmen, damit das damit das wieder von vorne anfängt, effektiv. Mhm. Was aber ja auch irgendwie nicht alles ist, weil theoretisch muss man auch Security beachten.
Ja.
Und diverse Governance-Sachen halt, Compliance-Sachen dann auch nochmal mit beachten.
Das klingt so ein bisschen, als ob man für die verschiedenen Teile verschiedene Tools nutzt. Oder gibt es ein Tool, was alles kann? Wie würdest du das auf dem Markt sehen? Gibt es da ein Trend zum Beispiel GitLab, die sagen, wir versuchen maximal viel alles aus einer Hand zu liefern? Oder siehst du einen Trend, dass man versucht, okay, wir suchen das beste Tool für jede Stufe? Wie würdest du das sehen?
Ja, ich meine, das muss man auch ein bisschen im historischen Kontext auch wieder betrachten. Weil wenn man sich das so ein bisschen historisch betrachtet, dann hat man meistens halt für jedes Ding ein Tool gehabt. Man hat einen Jira fürs Projektmanagement. Man hat irgendein Git-Repository für Source Code Management. Man hat noch irgendwie einen Jenkins fürs Bauen von und Testen des Projektes. Man hat noch irgendeine andere spezialisierte Deployment-Pipeline effektiv, dann die ist dann irgendwo hin deployed. Man hat noch ein separates Monitoring und die sind halt alle nicht miteinander verknüpft, historisch betrachtet. Wenn man jetzt sich die Marketing-Aussagen von den verschiedenen Herstellern anguckt, dann sieht man schon so einen Trend, so okay, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den verschiedenen Stages ist halt anstrengend. Mhm. Aus Compliance-Sicht macht das dann, kommt heutzutage doch mal hinzu, oder auch aus Security-Sicht, weil du dann halt, wenn du da eine Änderung gemacht hast, wie halt vorhin gesagt habe, diese One-Line-Änderung, idealerweise würde ich dann ja auch sehen wollen, okay, ohne zwischen 10 verschiedenen Tools hin und her zu springen zu müssen, dass alles funktioniert hat. Mhm. Weil häufig ist halt, weil dann sonst hast du wieder Silos, mach deinen Strich.
Danke, wir sind bei 4 Strichen.
die dann halt nicht nur personell bedingt sind, sondern auch toolbedingt. Weil ich sehe dann halt voll häufig, dass dann halt irgendwelche Container gebaut werden, wo dann halt Security-Scans ausgeführt werden, aber nach dem Deployment irgendwann, die landen dann irgendwo in einem E-Mail-Postfach und werden dann irgendwie verteilt. Da staut es sich dann und keiner guckt rein. Es ist dann zwar schön, dass man dann irgendwelche Ausgaben, Daten hat, wo man theoretisch die Sachen rausholen kann, aber wie du ja auch am Anfang gesagt hattest, es ist ja dann doch irgendwie anstrengend, den ganzen Stack halt zu betrachten. Daher geht auch irgendwie die Reise halt schon eher Richtung DevOps-Plattformen hin. Mhm. Zwischenzeitlich hießen die, glaube ich, auch Value Stream Delivery Plattformen. Je nachdem, ob man Gartner oder sonst was fragt. Aber ich glaube, DevOps-Plattform hat sich soweit durchgesetzt und den Begriff hat im Wesentlichen GitLab geprägt. GitHub macht das im Endeffekt halt auch. Und das sind so die, gut, dann gibt es halt noch Azure DevOps, aber ist auch Microsoft. Mal gucken, wie lange das noch gibt. und hat theoretisch halt auch noch den Atlassian-Stack, aber da passiert ja auf Bitbucket-Seite auch nicht mehr so viel.
Das klingt eher wie eine Gefahr, weil wenn ich überlege, wir haben große Monopole, das ist ja eigentlich nichts Gutes, dass wir uns auf einige wenige Unternehmen konzentrieren, weil ich glaube, so viele verschiedene Lösungen haben wir am Markt jetzt ja doch nicht. Also für die einzelnen Teile ja durchaus, aber ist es nicht eine Riesengefahr, dass wir an Monopole gehen? Und haben wir nicht in Europa auch wieder insbesondere das Problem, dass es an amerikanische Unternehmen fällt?
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Und da gibt es auch keine so schöne Lösung effektiv. Weil, also klar, wenn man jetzt sagen würde, wir setzen jetzt nur auf Open-Source-Software, dann hat man nur Probleme, man kriegt aber die ganzen Compliance-Sachen teilweise auch nicht umgesetzt. Mhm. Wenn man sicherstellen will, dass alle Änderungen auch wirklich nachvollziehbar sind. Also zum Beispiel, dass eben im Source-Code was geändert wurde, dass es auch im Paket mit drin ist und dass es dann auch ausgeliefert wurde. Wenn es in ein Tool ist, geht das dann halt, aber wenn verschiedene Tools ist, dann ist es wieder schwieriger, weil man die wieder mit Gaffer-Tape zusammenkleben muss. Das ist in der Tat ein Problem, weil, also ist ja im Endeffekt eine Abwägungssache. Hat man jetzt auf der einen Hand quasi ganz viele Tools, die man alle, wo die User Experience halt eher schlecht ist und Ineffizienz dann ist. Oder geht man jetzt den Login-Effekt und setzt auf eine Plattform. Jetzt erstmal egal, welche das ist. Einen gewissen Login hat man halt eh immer. Mhm. Das ist in der Tat ein Problem. Mir hat in der Zeit, als ich bei GitLab auch gearbeitet habe, meinte auch jemand so, ja, Plattformen wie GitLab oder GitHub ist sowas wie SAP. Wenn man einmal drin ist, dann kommt man da quasi nicht mehr raus.
Ja.
Fand ich irgendwie auch witzig zu einem gewissen Rahmen, weil irgendwie stimmt das ja auch. Weil wenn du halt wirklich alle Sachen da drin hast, das wird durch so Vibe-Coding, AI-Agents nochmal krasser, finde ich. Weil wenn du wirklich alles in einer Plattform drin hast, dann hast du natürlich auch mehr Kontext und so weiter. Und dann kann ein AI-Agent, wenn er jetzt dahin vibe-codet, halt effizienter, effektiver sein, als wenn er in 10 Tools reingucken müsste, wo er nicht reingucken kann.
Absolut. Also das sehe ich in der Softwareentwicklung ganz klar, dass Technologien möglicherweise gewählt werden deswegen, weil die Sprachmodelle einfach mit viel mehr von diesen Technologien trainiert wurden. Ich sehe das immer bei Webprojekten. Also wenn ich ChatGPT aufmache und sage, baue mir ein Webprojekt, dann wählt er intuitiv immer React und Tailwind als CSS-Utility-Bibliothek. Ganz selbstverständlich, da muss er gar nichts sagen. Also das heißt, er wurde wahrscheinlich, es wurde mit viel Material von React gefüttert, dass es damit recht vertraut ist und es natürlich findet. Klar kann man auch die ganzen Projekte mit anderen Technologien generieren lassen, das funktioniert auch. Aber ich finde es interessant, dass es so eine Standardwahl gibt, dass das LLM sagt, okay, ich muss mich ja für irgendwas entscheiden. Wenn du mir einfach sagst, schreibe mir ein Programm das, dann muss ich für irgendeine Programmiersprache entscheiden. Und dann wählt er es häufig sowas wie Python zum Beispiel, weil einfach das Trainingsmaterial gut da ist.
Ja.
Und ich glaube auch, wenn die verschiedenen Module einer allumfassenden Software die Daten rausgeben können, wir haben heute solche Kontextprotokolle, dass die Daten abgeholt werden können, vielleicht über Fortschritte, Issues und sonst was, dann ist es viel wichtiger, dass eine Plattform alle diese Daten liefern kann, um eine vollständige Sicht zu haben, sodass so ein AI-System automatisch aus Fehlern oder Ausnahmen, Exceptions, mögliche Lösungen direkt vorschlagen kann. Je mehr umfassende Sicht man hat, desto hilfreicher ist das System. Absolut nachvollziehbar. Hm. Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt meinen Shop für Lakritz möglichst schnell online setzen und möchte dabei auf DevOps-Prinzipien setzen. Was für ein Produkt würdest du mir empfehlen? Ohne dass du für ein spezielles Unternehmen jetzt sprechen müsstest, für das du mal gearbeitet hast?
Ja, ich meine, in dem Fall, ich bin halt biased in dem Sinne, weil ich halt bei GitLab gearbeitet habe. Und da kommt halt der Punkt, das, was man als Marketing macht und was das realistisch ist. Je kleiner du bist, desto eher kannst du alle Features von GitLab verwenden. Mhm. Je größer du wirst, desto schwieriger wird das halt, weil halt einige Sachen vor allem auf der Ops-Seite nicht so gut umgesetzt sind, stand jetzt. Mhm. Was auch irgendwie schwierig ist, weil theoretisch hast du für jeden Stage des DevOps-Lifecycles gibt es theoretisch Firmen mit Milliardenbewertungen. Mhm. Du hast Jira, du hast GitHub, GitLab zum Beispiel für Source-Code-Management, du hast Jenkins für CI, gut, das ist jetzt kein Milliardenunternehmen, wobei weiß ich nicht, wie es bei CloudBees ist. Man hat noch sowas wie JFrog und Artifactory für die Package-Registry oder Container Registry und so weiter. Du hast nochmal ganz viele Security Tools, die du einbinden kannst, die auch nochmal alle Milliardenbewertungen haben. Oder Monitoring, Observability Tools genauso. Das ist dann halt schon schwierig, das alles in ein Produkt dann auch richtig reinzubekommen oder auch umzusetzen, wo sitzt denn den Fokus? Das habe ich dann ja von GitLab intern gesehen. Ich finde dann halt auch eben GitLab dann auch deswegen praktisch, deswegen habe ich da auch gearbeitet, weil es halt eben Open Core ist. Also das Basismodell ist halt immer noch Open Source, auch wenn viele Enterprise-Features halt unter einer Enterprise-Lizenz mit drin sind. Ich meine, ich arbeite da seit einem Jahr nicht mehr, aber ich würde das halt immer noch so machen, wenn ich jetzt von Null anfangen würde, würde ich das immer wählen. Ganz grundsätzlich allerdings habe ich den meisten Kunden halt auch so gesagt, also damals wie auch heute, wenn man einmal auf GitLab oder GitHub ist, und jetzt rede ich vor allem also auf Closed-Source-Projekte, dann hat man viel gewonnen, wenn man auf einen von den beiden ist. Mhm. Weil man dadurch dann halt schon viel abdeckt. Weil wenn man eben, weil die meisten Kunden waren dann halt, oder die meisten Firmen, die halt noch nicht auf dem modernen Stand sind, was die Toolchain angeht, waren halt mehr so auf Bitbucket Jenkins unterwegs. Mhm. Da hast du dann halt noch so viel Aufwand, vor allem bei Jenkins, um die Infrastruktur am Laufen zu halten, was bei GitLab deutlich einfacher ist. Ich habe es früher auch gemacht.
Aus deinem Buch konnte ich, glaube ich, ablesen, raushören, dass du überhaupt kein Fan von Jenkins bist und eigentlich Jenkins-Bashing betreibst. Ich war überrascht, vor ein paar Tagen, ist noch gar nicht so lange her, kam irgendwie so eine Developer-Survey raus. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Vielleicht sogar von IntelliJ, dem Unternehmen. Und da war Jenkins ganz oben mit dabei gewesen.
Ja, das ist noch weit verbreitet.
Es ist immer noch extrem verbreitet. Warum sehen die Leute die Nachteile nicht, die du siehst?
Naja, man muss ein bisschen das im zeitlichen Kontext betrachten. Also ich habe halt viel Jenkins gemacht von 2011 bis 20. mit Pausen dazwischen, aber im Wesentlichen irgendwie so 8-9 Jahre, oder sagen wir mit den Pausen rausgerechnet, irgendwie 7 Jahre, wo ich sehr viel Jenkins-Kram auch gemacht habe, also wirklich tief da eingestiegen bin. Und da gibt's dann so viel, es ist halt ein relatives Moloch, du hast ein Plugin, Dependency Hell, dass alles mögliche halt irgendwelchen Plugins gelandet ist. Und was du ja auch meintest, ja, als DevOps, da muss man so viel lernen, tun und können. Und das Ziel von einem Entwickler sollte ja eben sein, in einem DevOps-Team, dass halt die Sachen entwickelt. Und die anderen Sachen sollten möglichst so weit abstrahiert und nutzbar sein, dass man eben nicht an den Tools arbeiten muss, sondern mit den Tools. Mhm. Und das sieht man bei so Sachen wie GitHub mit GitHub Actions oder GitLab mit den CI/CD-Funktionen schon eher, dass die Leute halt mit dem Tool arbeiten, statt an dem Tool. Bei Jenkins wurde halt sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt, um dort Automatisierung zu bauen, statt halt an dem eigenen Projekt zu bauen. Mhm. Und das vergessen auch viele. Das sieht man halt auch in der Kubernetes-Umgebung sehr, sehr viel. Da haben viele Leute halt mehr Spaß dran, die dann noch irgendwelche Sachen noch mit hinzubauen, statt so, bringt das jetzt eigentlich dem Projekt weiter. Mhm. Was auch eine Art Standardisierung ja ist bei Kubernetes, was das Deployment angeht.
Gut, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon eine Stunde dran und ich habe noch gar nichts zu dir als Autor gefragt und ich glaube, wir sollten da nochmal kurz überleiten, wie es dir als Autor gegangen ist. Wie ist es grundsätzlich dazu gekommen, dass du Bücher schreiben wolltest, also dass du geschrieben hast, hast du schon motiviert, eine Lernstrategie für dich, außerdem willst du nicht immer wieder gefragt werden, sondern kannst sagen, guck da, da ist gut. Aber so ein gedrucktes Buch nochmal ernsthaft nach vorne zu bringen mit dem Aufwand, der dahinter steckt. Was steckt dir dahinter? Warum wolltest du gerne ein wirklich echtes Buch bei einem echten großen Verlag, wie jetzt zum Beispiel Rheinwerk, schreiben?
Genau, ich habe ja den Vor- und Nachteil bei zwei Verlagen geschrieben zu haben. Das Git-Buch war ja nicht beim Rheinwerk Verlag. Der Hauptgrund war im Endeffekt Reputationsgewinn. Weil ich war zu dem Zeitpunkt, als ich den ersten Autorenvertrag unterschrieben habe, 23. Und ich wusste ja nicht, wo ich genau hin wollte. Wir erinnern uns. Und hatte ja eh Spaß am Schreiben, mehr oder weniger. Und dann so, okay, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, dann mache ich das. Und die Einnahmen aus so einem Buch, die sind ja bekanntlich nicht so hoch, außer man hat ja was auch eine Insel geschrieben.
Wirklich?
und dann, aber ich habe da halt immer drauf geguckt, das war dann auch der Grund fürs zweite Buch, zwischen Primäreinnahmen und Sekundäreinnahmen zu unterscheiden. Weil wegen Geld macht man das ja irgendwie eh nicht, also das Buch selbst quasi. Aber was dahinter kommt, ergeben sich ja immer wieder neue Türen und Möglichkeiten, die sich dadurch öffnen. Weil man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem Git-Buch und dem DevOps-Buch, die Motivation. Weil bei Git war es dann, da gab es ja schon einige deutsche Bücher halt auch. Das war halt wirklich hauptsächlich Reputation und gut, dann habe ich halt was Eigenes. Und wenn es einen Verlag gibt, der das macht, warum nicht? Und beim DevOps-Buch war es dann halt mehr so, naja, da kommt so Sachen wie deine Aussage, wie, ach ja, DevOps ist ja anstrengend oder so für die Leute. Oder wie von dem anderen, den ich meinte, mit, ja, DevOps, jetzt mach doch einfach Dev-Team, mach auch Ops. Und es funktioniert nicht gut. Und beziehungsweise halt auch, da war ich ja halt eben bei GitLab, dass sie den Kunden, bei den Kunden halt immer gesehen haben, so, naja, die wollen halt den Ferrari haben. wissen aber nicht, wie man den fährt und haben auch keine Straße dafür. Und dann fiel denen auf, es gibt auch keinen Führerschein, so, oder? Und dann hat man halt wieder dieses People over Processes over Tools dann halt. Dann dachte ich, okay, wenn das, gab es natürlich auch deutsche Bücher, englische Bücher meine ich. Und da war für mich dann halt auch die Motivation so, okay, ich möchte das jetzt hier auch für mich, für den deutschen Markt quasi, wo das Thema noch relativ neu ist, würde ich mal sagen, oder noch nicht so richtig durchdrungen ist im Vergleich zur agilen Softwareentwicklung, die ja auch ein paar Jährchen gedauert hat, dass man da dann halt auch sagen kann, so, hey, hier hast du was und da kriegst du einmal den Überblick sowohl die, was DevOps allgemein ist, so kulturell betrachtet, als auch die Tools, damit man eine bessere Einschätzung haben kann, wenn man zum Beispiel ein Entscheider ist. Okay, ich habe jetzt ein Jenkins, ich habe jetzt ein Kubernetes oder ein irgendwelche, meine Mitarbeiter sagen, wir wollen Kubernetes einführen, aber was ist das überhaupt? Dann hilft es halt nicht, einen Engineer zu fragen. Man muss irgendwie das ganze Ding betrachten. Und das war also auch so meine Motivation, dass sie dann sagen, okay, die Leute sollten halt auch verstehen können, wofür sind diese Tools da, wofür helfen sie mir im Gesamtkonzept und nicht unbedingt und können sich dann ja immer noch weiter tiefer da rein vertiefen, wenn sie möchten, ohne jetzt unbedingt alles verstehen zu müssen. Aber so die Konzepte finde ich auch immer spannend.
Eigentlich ist es ja ein perfektes Buch, dass jemand, der, ja, könnte man sagen, Jahrzehnte in dem Umfeld gearbeitet hat, das Wissen in ein Buch presst. Also, ich sag mal, besser kann es ja gar nicht passieren. Also, sonst haben wir vielleicht Bücher, wo Leute irgendwie was abschreiben oder aus anderen Quellen zusammenfassen. Aber
die KI geschrieben hat.
KI geschrieben. Aber die Erfahrung kommt ja tatsächlich von dir. Also, deswegen zum Beispiel das, was du über Jenkins sagst. Und dass du sagst, ja, das sind so kleine isolierte Teile, die vielleicht nicht richtig zusammenpassen. Das ist ja genau die Erfahrung, die man erst dann lernt, wenn man das Produkt praktisch einsetzt und nicht unbedingt nur Marketing-Quatsch oder so ein kleines Mini-Tutorial sich irgendwie online anguckt und sagt, ja, das könnte funktionieren, sondern irgendwie wie arbeiten diese Tools integriert. Macht das Schreiben dir im Allgemeinen eher Stress, wenn du auf eine gewisse Zeit hinarbeiten musst, auf einen, also eine Deadline anpassen musst oder hinarbeiten musst? Wie geht's dir da als Autor? Also ich sag mal, wahrscheinlich wirst du ein Inhaltsverzeichnis am Anfang dir überlegen, dass du sagst, okay, das sind so die Themen, das passt dann rein. Jetzt schreiben wir mal los und der Verlag sagt natürlich, alles klar, prima. So, wie lange brauchst du? Dann sagst du, ja, ich denke so ein halbes Jahr. So, und dann ist das halbe Jahr um und du sagst, oh, 30 Seiten. Wie läuft das bei dir? Also wenn du schreibst, wie planst du dich selber ein? Hast du Zeiten, jeden Tag 10 Minuten oder setzt du dich in eine einsame Holzhütte zurück, kein Internet, nur kaltes Wasser, duschen einmal in der Woche mit Seife und dann schreibst du den ganzen Tag nur runter. Wie ist dein Schreibprozess?
Ja, also beim DevOps-Buch war es anders. Und als beim Git-Buch. Ich glaube, es lohnt sich beides anzuschauen. Weil beim Git-Buch hatte ich ja quasi schon die Basis gehabt mit diesen 4 Blogposts, die ich da hatte. Die habe ich quasi einmal copy-pasted und dann angefangen zu überarbeiten. Das ging relativ gut, weil da war schon eine Storyline drin, ein Beispielprojekt drin, was ich noch ein bisschen erweitert habe und hier und da. Und dann hatte ich die Hälfte des Buches relativ zügig fertig. Aber das war ja zu der Zeit, wo ich Vollzeit gearbeitet habe, wo ich noch mit dem Masterstudium angefangen habe. Also es war schon sehr stressig. Die zweite Hälfte habe ich dann halt so geschrieben. Auch neben der Arbeit, Teilzeitarbeit dann, aber halt auch Vollzeitstudium. War also nicht alles nicht so einfach. Wie es aber so ist, vergisst man nach einer Weile so die Schmerzen, die man hatte und kommt man dann irgendwann auf die Idee, ein zweites Buch zu schreiben. Du kennst das Problem.
Ja, mehrfach.
Und dann, ich meine, in meinem Fall war das dann halt auch so, ich habe dann erst den Autorenvertrag dann auch unterschrieben und so weiter, sobald ich wusste, okay, wie sieht die Storyline grundsätzlich aus? Weil ich habe das im DevOps-Buch ja dann auch so gemacht, dass ich von einer Beispielfirma ausgegangen bin, die halt in der alten Welt feststeckt und jetzt aber halt in diese DevOps-Welt möchte. Und was hast du jetzt kulturell damit zu tun, als auch auf der Technikseite? Damit man immer so schöne Beispiele hat. Ich finde Bücher ganz schlimm, Fachbücher ganz schlimm zu lesen, wo nur die Konfigurationssachen runtergerattert werden.
Wie konntest du das denn beim Git-Buch machen? Weil das ist ja erstmal ein völlig langweiliges Thema. Man hat irgendwie ein Kommandozeilentool, man hat Optionen. Da kann ich bei A anfangen, wie Ad, und bei Z aufhören, wie, was weiß ich, C gestoßen. Wie macht man das spannend, sowas wie so ein Git-Buch?
Also ich habe das jetzt beim Git-Buch was einfach, fand ich, weil ich habe halt ein Projekt gemacht, was eine Index-HTML-Seite ist, und dann hat man noch, damals habe ich das Bootstrap CSS JavaScript Framework genutzt und das halt eingebunden, sodass du dich quasi an dem Code arbeiten kannst, und der Code war halt einfach ein paar HTML-Dateien. Weil dann hast du halt die Startseite gehabt, dann hast du noch eine About-Seite gehabt über dich selbst, also eine Webseite über dich selbst. Mhm. Die ist eine Website. Und dann hast ja auch sowas, was zum Ansehen. Du hast nicht nur rein theoretisch, sondern halt, du kannst halt sehen, so, okay, ich habe jetzt diesen Branch gewechselt, also sehe ich jetzt den Inhalt nicht mehr, den ich auf der anderen Branch gemacht habe, sondern sehe den jetzt, und jetzt kann ich den zusammenführen, also sehe ich das auch. Man kann das immer hingehen und das angucken. Das finde ich dann immer recht praktisch, weil dann sieht man dann auch tatsächlich. Weil ich habe schon häufig gesehen, wie dann Leute, ah, meine Änderung ist dann alles weg. Und so, ja, du hast den Branch gewechselt. Und bei DevOps habe ich dann halt eben das Beispiel, was ich auch eben genannt hatte. Und da war das aber schwieriger, weil bei Git hast man ja eine Wahrheit und bei DevOps eben nicht. Hatten wir auch schon vorhin angerissen. Das macht das Schreiben unfassbar viel schwieriger. Mhm. Und da hatte ich auch gewaltige Probleme, das zu schreiben. In meinem Fall habe ich verschiedene Phasen halt gehabt, bei so Sachen, wo ich wusste, was ich schreiben will. Da gab es ein paar Stages effektiv der DevOps Lifecycle. Kenne ich mich halt besser aus als bei anderen. Und da habe ich halt viele Stichpunkte erst gemacht. Habe mir häufig auch einen Timer gesetzt, so von wegen so, okay, ich mache jetzt 25 Minuten Pomodoro-Technik, mache mir dann einen Timer und versuche jetzt konzentriert daran zu arbeiten, weil sonst, das Handy hat gebimmelt oder sonst was. Und dann hat man den Gedanken schnell verloren und habe dann teilweise dann die Unterscheidung halt gemacht, okay, schreibe ich jetzt mehr den Inhalt runter im Sinne von Stichpunkten, und weil da muss ich ein bisschen mehr drüber nachdenken. Mhm. Oder habe ich jetzt quasi die Anführungsstrichen dumme Phase, wo ich die Wörter ausformuliere, die Sätze ausformuliere. Weil das kann man auch machen, wenn man nicht mehr ganz so auf der Höhe ist. Und wenn man aber halt einen Vollzeitjob hat oder mehr als einen Vollzeitjob hat, dann ist es halt ganz schön schwierig, das zu machen, effektiv. Und ich hatte halt Phasen, wo ich dann teilweise 1-2 Monate gar nichts geschrieben habe, aber halt viel mit Leuten geredet habe, vor allem aus dem Arbeitsumfeld, und sagen so, ja, ich schreibe gerade das und das, habe denen so erzählt, wo ich gerade drin bin, nur einfach, um nochmal so ein paar Eindrücke zu hören, was ich vielleicht noch bedenken sollte oder sonst was. Gar nicht so sehr mit einer Frage, sondern mehr ein, lass uns mal drüber unterhalten, ich brauche mal jemanden zu reden, weil ansonsten sitzt man ja doch im Kämmerlein und schreibt es. Was für mich aber anstrengend war dann halt auch, ich weiß nicht, wie es für dich ist, das würde mich gleich auch interessieren, wenn sich die Deadlines immer verschieben.
Ja, zum Glück habe ich das nie. Also jetzt bei den Java-Büchern sind wir ja bei einer deutlich konservativen Zeitleiste angelangt, irgendwie Update alle 2 Jahre, weil erst dann gibt es Java LTS-Releases. Vorher hatten wir tatsächlich immer so einen Jahresrhythmus gehabt, aber wenn man dem folgt, was in der Industrie gemacht wird, dass nämlich meistens LTS-Releases eingesetzt werden, weil man denkt, die anderen sind irgendwie unwürdig und kaputt, was nicht stimmt. Jedes Java-Release ist vollständig und völlig in Ordnung und nutzbar. Also das ist jetzt nicht irgendwas auf dem halben Weg, aber
das, obwohl es Java ist?
Auch deswegen, ja. Aber es wird halt irgendwie nicht so richtig wahrgenommen, dass auch die kleinen Java-Releases, also jetzt quasi Java 8, Java 11, 17, 21, jetzt 25, das sind die großen Releases, wo die Unternehmen Support anbieten, dass quasi das einkaufen kannst. Aber was jetzt nach 25 kommt, Java 26, wäre genauso nutzbar. Aber letztendlich folgen wir da dem Markt und machen alle 2 Jahre ein Update. Und bei mir ist es so, dass in dem Moment, wo neue Java-Features sich ankündigen, dass ich dann schon das Buch direkt aktualisiere. Mhm. Also quasi, wenn ich von der letzten Version, ich bin jetzt bei der Überarbeitung, habe ich gerade abgeschlossen, das stimmt. Also am Wochenende waren 2 sehr schmerzhafte Tage, wo ich irgendwie 1200 Seiten PDF durchblättern musste. Das finde ich immer das Scheußlichste beim Buch. Wenn das jetzt abgeschlossen ist, dann wird mir daraus ja wieder so ein Word-Dokument generiert. Und da kann es gut sein, dass ich schon in 2-3 Wochen selbst wieder die ersten Änderungen mache, weil ich irgendwas so aufschnappe oder irgendwas vielleicht neu entwickelt wurde oder vielleicht neue Funktionalitäten reinkommt. Dann aktualisiere ich das Boot immer sofort. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so einen Punkt, wo ich sage, ja, jetzt habe ich mal ein halbes Jahr nichts gemacht und dann setze ich mich hin und mache irgendwie eine Woche lang hintereinander was. Nee, also ich aktualisiere das Buch kontinuierlich.
Ah ja.
So permanent. Und dadurch gibt es jetzt für mich jetzt nicht irgendwie so eine Deadline, dass ich sage, jetzt muss ich aber fertig werden, sondern wenn der Verlag sagt, Christian, mach ein neues Release, wie viel Zeit Vorlauf brauchst du, sage ich, ja, gar nichts. Fertig. Also so ist es eher in meinem Fall.
Also du machst Continuous Integration.
Definitiv. Genau. Genau.
Mit Word-Dokumenten. Das Wasserfallmodell. Ja, das ist spannend. Also ich mache das irgendwie gar nicht. Also bei den Git-Büchern, da gab es ja, nachdem die erste Auflage steht, danach ist es ja eh nicht mehr so viel Aufwand. Also bei den Git-Büchern, da hatte ich jetzt 3+1 Auflagen. Plus 1 war ein Schnelleinstieg, was quasi die gestruppte Version von der dritten Auflage ist. Ich glaube, da saß ich ein Wochenende dran, weil ich einfach nur die Kapitel so ein bisschen auseinandergerupft habe und ein paar rausgeworfen habe. Bei den anderen, bei Git passiert ja nicht so viel. Klar, ein bisschen Feedback mit reingesammelt, aber die mache ich dann, wenn ich an dem Buch erst arbeite. Und ich notiere die mir manchmal dann so, okay, ich habe eine Liste teilweise. Ich habe auch noch von so einem anderen her eine ganz lange Liste von Sachen bekommen über DevOps. Also von dir. Die habe ich mir halt notiert und dann gucke ich, wenn ich dran da arbeite, weil ich muss mich halt in diesen Text reinarbeiten, vor allem bei DevOps. Und da ist die mentale Hürde halt zu hoch, das kontinuierlich zu machen, was eben bei DevOps halt der Fall ist. Deswegen ist das da so ein bisschen anders, wenn man ein neues Buch schreibt oder was vorhanden ist. Ich mache mir kontinuierlich schon irgendwie Gedanken, nicht aktiv, aber mehr so passiv. Weil was ich bei einem DevOps-Buch, bei einer möglichen zweiten Auflage machen würde, ist noch mehr über die DevOps-Transformation zu schreiben, weil das irgendwie auch das ist, wo ich denke, da kann man noch sehr, sehr viel mehr zu Interessantes zu machen, wo man halt zu Firmen hingehen kann und sagen kann, so, okay, wie habt ihr denn das gemacht? Weil einige machen auf Konferenzen und dann würde ich halt hingehen und einige kenne ich dann halt auch schon und dann fragen so, hey, hast du Lust hier für ein paar Seiten mitzumachen, wenn die Firmen das denn überhaupt erlauben? Aber wenn die es auf Konferenzen machen, dann warum nicht auch in einem Buch? Das fände ich dann halt auch irgendwie spannend. Können größere sein, können kleinere sein, irgendwie sowas. Das fände ich zum Beispiel spannend. Also echte Storys zu haben und nicht nur aus verschiedenen Storys, die man so aus dem Alltag halt so kennt. Ne? Das fände ich dann halt gut. Aber es ist halt schon, und das habe ich dann, deswegen hatte ich dir vorhin ja auch gefragt, so wie das bei dir mit den Deadlines ist. Bei mir, warte mal, wie lange hat das gedauert? Ich glaube, ein halbes Jahr hat sich quasi die Deadline immer um einen Monat oder zwei verschoben und das war voll frustrierend, weil ich habe ja 2 Jahre für gebraucht, jetzt muss ich nochmal überlegen. Und am Anfang des Jahres, das war auch irgendwie Ende Januar, glaube ich, habe ich den Vertrag unterschrieben und habe dann gesagt, so, okay, ich guck mal, wie weit ich bis zum Ende des Jahres komme. Mhm. Aber idealerweise habe ich da also schon mal so ein halbwegs brauchbares Manuskript. Ich wusste aber schon so, okay, das ist wahrscheinlich nicht so der Fall, dass ich das bis dahin fertig habe, aber ich guck mal, wie weit ich komme.
Ja.
Weil wenn ich gar keine Deadline habe, dann funktioniert
passiert nichts. Ne?
aber als ich dann so ein bisschen angefangen habe zu schreiben, dann kommt dann, darüber muss ich noch überlegen. Und das ist bei mir dann halt so die Sachen, worüber ich dann beim Joggen nachdenke oder halt, wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede, dann sag ich, ja, darüber sollten wir mal reden. Wie machst du das denn? Und dann, damit ich so ein bisschen mehr Inputs für das Buch habe. Mhm. Und zum Schluss hin war dann halt ständig mit meinem Lektor dann halt auch so, es hat sich jetzt gerade wieder verschoben, weil erst habe ich dann die Deadlines gerissen und dann war ich irgendwie fertig und dann so, ja, jetzt habe ich leider keine Zeit und dann kommt nochmal so eine ganze Lawine an Änderungen, die ich noch machen soll und muss. Und ich will es einfach nur fertig haben.
Eigentlich ist es immer am einfachsten als Autor, glaube ich, wenn du irgendwas fertig schreibst, dann gibst du es dem Verlag und sagst du, hier ist es.
Ja.
Und dann können Sie es überlegen und nicht so irgendwie, also mit einer Zeit habe ich es auch nicht so. Also ich weiß, als ich das Spring Boot Buch angefangen habe, dass mich natürlich auch Reinberg gefragt hat, ja, wie lange brauchst du denn dafür? Ich so, ja, keine Ahnung. Wie ist denn der Umfang? Ja, weiß ich auch nicht. Also genau. Es ist eher so, ich schreibe, was mir in den Sinn kommt und das ist irgendwie einfacher. Aber man will ja auch erstmal. Naja gut, ich sag mal, als Autor gibt es so zwei Richtungen. Tatsächlich Weg Nummer eins, man schreibt was, ist quasi fertig, bis auf Lektorat und hübsche Bilder. Geht dann zu verschiedenen Verlagen hin und sagt, habt ihr Bock? Und irgendjemand sagt, jupp. Oder eben, man wird vielleicht vom Verlag angesprochen. Die haben einen Vorschlag, so, ja, das fehlt noch bei unserem Portfolio, könntest du dir das vorstellen? Und dann sagt man, ja, da ist aber noch nichts da. Mhm. Ich glaube, das ist echt hart, wenn du dich darauf einlässt.
Ja, das habe ich ja gemacht.
Ja, also Respekt. Mein Java-Buch war ja mehr oder weniger schon fertig gewesen. Der Reinberg Verlag hatte das als PDF online gefunden, hat gesagt, oh, können wir das verlegen? Ja, könnt ihr. Okay. das war ja ziemlich einfach gewesen. Ja. Und ja, anders würde ich selber auch gar nicht vorgehen. Das finde ich schon hart. Hättest du denn für neue Autorinnen und Autoren irgendwelche Tipps und Tricks, wenn jemand sagt, das klingt gut, ich möchte auch mal ein Buch schreiben, ich möchte auch berühmt werden und reich und mit Gold zuge werden. Was empfiehlst du neuen Autoren? Wie würdest du dran gehen? Was würdest du empfehlen?
Also die erste Empfehlung ist erstmal eine Frage an dich. Magst du das Schreiben als Prozess?
Ja, na klar.
Was magst du daran?
Ich weiß nicht. ich verstehe. Also wer natürlich nicht wirklich schreiben mag, die Person sollte nicht anfangen, ein Buch zu schreiben. Also vorausgesetzt, diese Person mag schreiben.
Ja, genau. Also die Frage war tatsächlich auch an dich gestellt. So, magst du den Schreibprozess selbst?
Ja, mag ich. Mhm.
Weil bei mir ist das so eine Hassliebe, würde ich sagen. Weil ich mag es, was mag man? Muss man ein bisschen unterschreiben, also was ist es denn genau? Weil wenn ich jetzt gucke, ich mag halt diesen Konzepte zu erstellen und überlegen, wie ich was erklären kann. Also die Story drumherum bauen, die Fakten oder sonst was. Das Runterschreiben ist relativ der langweilige Part, würde ich sagen. Und der ist aber teilweise auch der ätzende Part, größtenteils. Und,
ja.
Und wenn man sich halt überlegt, und ich hatte jetzt voll oft, schreiben mich Leute an, die ich kenne, mal mehr oder mal weniger, vor allem als ich bei GitLab war, weil es halt diverse Verlage gibt, die mehr nach Masse statt Klasse gucken. Mhm. Die schreiben dann random Leute an, fragen so, hey, willst du nicht ein Buch schreiben? Und dann denken Leute, weil sie das irgendwie auf der Bucketlist haben, ich weiß nicht, wie es für dich war. Hattest du das Buchschreiben auf deiner Lebens-Bucketlist gehabt?
Nein, überhaupt nicht. Null.
Ich auch nicht.
Also bei der Java-Insel war das ja relativ simpel. Ich brauchte für meine Schulungen damals Unterrichtsmaterial.
Ja.
Und genauso wie du, durch das Schreiben lerne ich und frage mich die schwierigen Fragen und denke auch, wenn du es nicht erklären kannst, dann hast du es nicht verstanden. Also hilft es mir auch. Also mich selbst zu reflektieren.
Ja.
Und auf der anderen Seite brauchte ich eben Schulungsmaterial. Und das war halt zu der Zeit vor, keine Ahnung, Java ist jetzt 30 Jahre alt, ist 25 Jahre her, da war der Markt noch nicht so gesättigt. Wahrscheinlich gab es noch gar nichts ans Deutsche. Ich weiß es nicht mehr genau, schon so lange her. Also habe ich das Tutorial im Grunde geschrieben und immer wieder ausformuliert oder weiter geschrieben, bis es dann mal zufälligerweise ein Buch wurde. Also das war nie geplant. Mhm. Und bei den anderen Büchern, bei dem Java-Aufgabenbuch, die Aufgaben hatte ich schon. Also die jetzt in Buchform zu bringen, war kein Problem. Bei dem Spring-Buch war das auch relativ einfach. Ich mache Spring-Boot-Seminare seit super vielen Jahren. Die Schulungsunterlagen waren fertig. Ich habe die Schulungen schon dutzende Male gemacht. Mhm. Also hatte ich einen guten didaktischen Ablauf. Daraus ein Buch zu machen, war auch relativ easy. Also das war dann nie so wirklich problematisch gewesen. Also weil der Content eigentlich schon da war.
Ja, bei mir war es genau andersrum, bei dem Git-Buch vor allem. Ich habe dann aus dem Buch dann Workshops erstellt, ja. Also Schulungen erstellt.
Aber dann hattest du ja eigentlich auch so eine Feedback-Schleife, dass du testen konntest, ob das, was du in einem Buch erstmal theoretisch dir überlegt hast, ob es in der Praxis überhaupt so funktioniert. Oder ob die Leute nicht immer den gleichen
Punkt hängen. Ja, beziehungsweise ich hatte ja noch davor die Blogposts gehabt. Mhm. Da gab es auch nochmal eine Feedback-Schleife. Ja. Und dann kam das Buch und dann habe ich aber nicht viele Schulungen gemacht. Das war nur, wenn mich tatsächlich jemand aktiv angeschrieben hatte. Mhm. was nicht oft vorkam, da bei mir zumindest. Ich habe es aber auch nicht aktiv beworben. Und aber ja, die Frage halt so, mag man das Schreiben selbst, muss man sich halt klären. Und weil ich habe vorher schon viel geschrieben, du auch, das macht das Ganze viel, viel, viel einfacher.
Ja.
Weil ich weiß noch, als ich damals nämlich in der Ubuntu-Community angefangen hatte, dann hatte ich einfach nur das Gefühl gehabt, ich will hier bei irgendwas mitmachen und ich will was Neues lernen. Und das Einzige, was ich konnte, war nichts Technisches, sondern nur schreiben kann ich bestimmt. Ich kann bestimmt Sachen irgendwie zusammenfassen. Das war da irgendwie so ein Wochenrückblick über Ubuntu. Ja. Da habe ich dann halt irgendwie ein paar Newsartikel zusammengeguckt und dann halt Zusammenfassung geschrieben. Heute hat man LLM dazu. Damals habe ich das per Hand gemacht und ich habe dann halt durch Zusammenfassen halt viel Schreiben gelernt. Okay, das ist irgendwie ein Heise-Artikel oder sonst was. Und ich bringe das jetzt auf zwei Sätze runter und dann habe ich da was.
Mhm.
Aber das willst du ja auch prägnant und kurz haben und nicht richtig lang.
Mhm.
Dadurch habe ich halt viel über die Jahre halt Schreiben gelernt effektiv und dann halt auch längere Artikel geschrieben und so weiter. Deswegen ist das Schreiben selbst jetzt, sobald man einmal anfängt oder richtig im Flow ist, nicht das Problem. Aber wenn du gar nicht geübt bist zu schreiben, dann würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, ein ganzes Buch zu schreiben.
Das stimmt, richtig. Und es kann gut sein, dass vielleicht für eine neue Generation von IT-Lern es vielleicht sogar eher noch schwieriger wird zu schreiben, weil möglicherweise spielt Schreiben gar nicht mehr so eine große Rolle wie früher. Also wer weiß, wie sich Schreiben als solches verändert im Laufe der Zeit. Also vieles ändert sich, also Konzentration ändert sich massiv. Und wann schreiben Menschen nochmal so? Also kann gut sein, dass es alles flöten geht. Also dass wir Kurzformen uns daran gewöhnen, SMS oder vielleicht sogar Sprachnachrichten zu schreiben. Also wann schreibt man nochmal im Alltag, zumindest außerhalb der Schule, mal durchgehend längere Texte? Und ich sag mal, wenn die Schüler in der Schule jetzt auch keinen Bock mehr haben zu schreiben, sondern sich alles durch LLMs schreiben lassen, dann praktizierst du jetzt ja noch weniger. Also kann gut sein, dass wir in, weiß nicht, 100 Jahren eine Generation sind, wo kaum jemand mehr selber wirklich etwas schreibt. Oder vielleicht schreiben lässt, aber dann ist es ja auch nicht mehr die eigenen Worte dann.
Ja, und dann nutzt man noch einen LLM auf der anderen Seite, um das Geschriebene zu kürzen.
Genau, richtig, genau.
Ja.
Und LLM für die fachliche Korrektur, genau, Lektorat fällt dann auch weg. Wie hat die Zusammenarbeit mit dem Lektorat funktioniert? Hatte das Lektorat viel zu meckern gehabt bei dir oder hat es mehr oder weniger durchgewunken? Wie lief das?
Dadurch, dass ich zwei verschiedene Lektorate, du hattest auch mehrere Lektoren, oder? Über die Zeit?
Verschiedene, die Korrektur lesen und also fachliche Lektorat habe ich nicht, sondern nur so quasi schön schreiben. Da habe ich verschiedene. Jetzt habe ich jemand anderen, die, ich will nicht sagen, das Buch umschreibt, aber irgendwie die Wörter anders schreibt. Also nicht die Wörter anders schreibt, sondern irgendwas anders, was die Autorin da vorher geändert hat. Ich habe jetzt kein Beispiel dafür, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber irgendwie an ganz, ganz vielen Stellen, wo ich sage, ey, das hat doch das Lektorat, wo eine Auflage hat das doch so geschrieben. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas Sätze mit einem Punkt abschließen oder in Tabellen. Irgendwie die Zellen mit Großbuchstaben beginnt. Da immer so eine Kleinigkeit war da.
Ja.
Aber quasi von einer Auflage zur anderen, nicht alles umgeschrieben, also nicht umgeschrieben, aber so eine Kleinigkeit. Wie gesagt, irgendwie Zellen anfangen oder irgendwie Aufzählungspunkte setzen oder die nicht vollständigen Sätze mit Punkt abschließen oder nicht Punkt abschließen. Was ich irgendwie amüsant finde, dass man sich nicht unbedingt einig ist. Mhm. Aber sei es drum.
Ja, ich meine, bei METP war es dann so, dass die Lektorin jetzt nicht sonderlich technisch war. Das heißt, ich habe eigentlich meinen Text geschrieben, da ging es dann vor allem um sprachliche Aspekte. Also da gab es wenig inhaltliches Feedback. Aber habe ich dann auch gemerkt, so einfach nur, weil es wohl auch so gut war, dass man da gar nicht so viel machen musste. Ich hatte halt selbst Freunde, Bekannte gefragt, so, hey, kannst du hier, oder Arbeitskollegen gefragt, kannst du hier nochmal drüber gucken? Entweder über einzelne Sachen oder über ganze Sachen habe ich bei beiden Büchern aber gemacht, um vorher noch Feedback zu bekommen, ist das fachlich in Ordnung, weil wir haben ja an dem Projekt gearbeitet, daran muss ich denken, also kriegst du das jetzt gelesen, und das haben viele auch gerne gemacht. Und deswegen war da beim Git-Buch gar nicht so viel geändert worden, außer jetzt so sprachliche Sachen halt, aber das ist ja quasi normal. Beim DevOps-Buch wurde schon deutlich mehr gemacht, was ich auch gut fand, weil dann so, oh, stimmt, das habe ich sogar falsch erklärt. Und das Und die Lektoren sind ja nicht unbedingt technische Leute, ne? Ja. Also auch wenn sie die ganzen Bücher lesen, aber
das dürfen wir gerade nicht. Genau. Ich glaube, das ist super schwierig, nicht quasi das Buch zu lesen, sondern zu sagen, mich interessiert der Inhalt überhaupt nicht. Ich achte nur auf Grammatik. Das stelle ich mir ultra schwierig vor, weil ich mir vorstelle, dass man irgendwie doch anfängt, so zu lesen, dann liest man so drüber und irgendwie nach einer Seite denkt man, Mist, jetzt habe ich den Inhalt gelesen. Das wollte ich gar nicht.
Jetzt muss
ich
noch oben von einem. Aber jetzt verwechselst du gerade doch ein bisschen Lektorat und Korrektorat, oder nicht?
Nö. Für mich ist es Fachlektorat,
ja,
die fachlich gucken, und Lektorat ist Grammatik und schöne Wörter finden.
Ja, okay,
Korrektorat ist für mich Lektorat.
Ja, okay. Weil ich unterscheide das anders. Ich weiß nicht, was die richtige Definition ist. Aber in meinem Fall beim DevOps-Buch war halt schon so, da wurden halt Sätze umgeschrieben und dann besser erläutert, wo dann auch fachlich teilweise noch ein paar Sachen mit reinkamen.
Habe ich null.
Gar nicht. Hatte ich aber auch, wie gesagt, nur bei dem DevOps-Buch, wo dann halt aus seiner Erfahrung und aus seinen anderen Büchern da mit reingeflossen sind, was dann auch ganz, ganz gut war. Manchmal bin ich natürlich enttäuscht, wenn ich so Sachen wie Business Kasper schreibe und dann wurde es ersetzt durch Business Analyst.
Passt ja auch.
Wobei man auch sagen muss, dass ich hatte, mir kam der Begriff Business Analyst nicht in den Kopf, aber ich wollte dann sagen, ein Businessmensch halt.
Oder hast du es vergessen, dass du da drin stand?
Und dann habe ich halt irgendwo Business Kasper halt reingeschrieben, dachte so, ich oder der Lektor wird das schon richtig machen. Und irgendwann sah ich dann nur so, als ich durch die Diffs geschaut habe, dass das als ersetzt wurde. Mhm. Also mein Lektor, der schreibt dann halt auch im Getriebe um mit rum, weil ich habe es ja dann im Markdown erstmal geschrieben und dann sag ich ja hier und dann gucke ich mir halt das Diff an und dann sag ich ja gut.
Sehr cool.
Das ist natürlich dann schöner. Mhm. Ich finde nur die Bilder erzeugen aber anstrengend.
Bilder mag ich überhaupt nicht. Also manchmal, so unter uns gesagt, hört ja keiner, mache ich einen Screenshot von irgendeinem Bild, was ich irgendwie so online finde und sage, male das nach, so will ich das auch haben.
Ja, das habe ich dann auch gemacht ein paar Mal. Ja, weil so, genau. Die Schöpfungshöhe ist ja häufig ja dann noch irgendwie, gibt es 10 verschiedene Sachen vom selben Ding. Ne? Also das ist jetzt keine hohe Schöpfungshöhe.
Ja, genau. Also ich sag mal, wenn du so ein Array hast oder so ein Pointer oder sowas, das sind so Standardbeispiele, wo du sagst, hast halt irgendwie so ein Array, so ein Feld mit so Zellen drin, irgendwie so ein Pfeil drauf und so, das male ich da nicht nach, sondern da gibt's Millionen Abbildungen, die alle gleich aussehen und dann kann ich schon sagen, so möchte ich das auch haben, so finde ich das gut.
Ja, ich meine, bei mir auch die DevOps achten, ne?
Ja, sowas,
gleiches, genau. Also, oder halt irgendwie Blue-Green-Deployments gibt's auch. Mhm. Ganz viele Sachen und ob ich da jetzt was selbst hinbaue oder was nachgebaut wird.
Ja.
Aber mir eben ist eher das Problem, dass ich dann nicht weiß, wie ich etwas bei den Sachen, wo es nichts so gibt, fehlt mir meistens die Kreativität, um wie stelle ich was da, um das aufzulockern. Weil ich bin eher so der Typ, der zu viel Text schreibt, statt noch ein paar Ideen für Grafiken zu haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfacher ist, weil als ich das DevOps-Buch geschrieben habe, mittendrin quasi, kam halt ChatGPT raus. Und dann habe ich zumindest manchmal versucht, ein paar Textschnipsel hinzuwerfen und sagen so, gib mir ein paar Beispiele für Bilder, die ich dazu machen könnte. Mhm. Einfach nur als Text, weil damals konnte es auch keine Bilder. War jetzt nicht so hilfreich, aber gefühlt war die erste Version von ChatGPT eh noch nicht so gut, wie sie heute ist. Wäre vielleicht auch spannend, einfach nur um Ideen zu kriegen, so okay, das ist der Text, ich will jetzt irgendwas Sinnvolles haben.
Ich schreibe ja zum Spaß gerade an einem C-Buch, ob ich das jetzt wirklich bis zu Ende treibe, weiß ich nicht, 400 Seiten sind jetzt fertig und vielleicht habe ich nach 500 Seiten, 600 Seiten keine Lust mehr, mal gucken. Ich mag ganz gerne solche kleinen Comics und da frage ich ChatGPT mal zu manchen Themen so, was für ein Comic könntest du dir hier vorstellen? Mhm. Aber dann kommen total komplizierte Folgen. Also normalerweise möchte ich so ein Panel haben mit einem Bild und dieses Bild soll irgendwas aussagen.
Ja.
Und ChatGPT sagt dann, ja, die Figur macht erst das und dann macht sie das und dann macht sie das und macht sie das. Und ich sage, ey, das ist ja schon eine Seite, so ein Comic. Ich will nicht eine große Handlung, ich will ein einziges Bild haben. Machen wir den Vorschlag von einem einzigen Bild, dass das irgendwie captured. Aber nee, da kommt nichts Gescheites raus. Also das funktioniert nicht. Also in meinen Erfahrungen. Also wenn ich selber was hingehe und sage, wie wäre es denn da und damit so, ja, das ist schön, ja, super Idee. Ja, dann kann er auch eine Skizze oder irgendwas visualisieren, aber so diesen Vorschlag für ein einziges Bild, das irgendwas festhält, habe ich bis jetzt noch nicht so gut erfahren.
Ja, ich glaube, es ist besser geworden, aber weil das habe ich noch nicht mal hinbekommen. Aber damals zumindest, ne? Also ist jetzt ja schon 2 Jahre her oder so. Aber ja, ich meine, das ist so die Schwierigkeiten, so Bilder zur Auflockerung, finde ich. Weil reine Textwüsten zu lesen, ist halt auch anstrengend. Also ich merke das ja selbst, wenn ich meine eigenen Texte lese, und das finde ich auch immer super anstrengend und langweilig, die eigenen Texte zum 20. Mal zu lesen. Irgendwann hängt einen das nur noch aus der Nase raus, aus den Ohren raus.
Aber bist du denn mit dem, was du dann liest, zufrieden und sagst, oder sagst du bei jedem zweiten Satz, ach, ich weiß nicht, ich glaube, da muss ich nochmal dran gehen. Oder bist du dann mit dir im Reinen und sagst, ja, finde ich gut, ja, das liest sich locker und flüssig durch, passt schon so. Oder
also ich glaube, wenn ich durch einen Text drüber gehen würde, könnte ich immer wieder was Neues anders schreiben. Also Perfektionist sein ist ein Problem. Bin ich zum Glück jetzt nicht so, aber man muss es halt schnell ablegen. Ja. Weil ansonsten wird man nie fertig. Was bei mir halt auch immer so ein Ding war, immer wenn ich nicht wusste, so ich muss was am Buch schreiben und ich habe gerade auch die Zeit dafür, aber ich weiß es gerade, irgendwie hat man halt diese Blockade, dass man nicht so richtig anfängt, da wo man es eigentlich machen sollte. Dann habe ich einmal angefangen, Korrektur zu lesen.
Und existierende Sachen nochmal umgeschrieben, anstatt Neues zu schaffen.
Genau, ist besser gemacht. Deswegen ist so das erste Kapitel ziemlich gut geworden, würde ich sagen. Weil ich da so oft von vorne halt angefangen hat. Und dann so, ah ja, da kann man noch eine schöne Story, ich mag halt Storys damit reinzubauen. Weil als ich mit DevOps angefangen habe, dann hatte ich natürlich irgendwie geguckt, was habe ich für eine Story drin, am Anfang zumindest. Und Storys waren jetzt kleine Sachen, nicht die über das ganze Buch gehen. Und da habe ich ja 2 Sachen mit reingebaut, die zu dem Zeitpunkt aktuell waren, nämlich die, und da wollte ich sagen, halt die nicht technisch sind. Weil wenn du da irgendwie sagst, A/B-Testing sind toll für Conversion Rates bei Online-Shops, das ist irgendwie dann doch sehr nischig gefühlt. Und ich will das ja auch ein Beispiel haben für Leute, die mich auf der Straße fragen, was ist ein DevOps?
Wirst du auf der Straße gefragt? Wow.
gut, dass ich dieses Beispiel nicht am Anfang gemacht habe, aber die Einführung des 9-Euro-Tickets ging ja doch recht zügig von vom Beschluss, dass das kommen soll, bis es ist jetzt verfügbar, waren irgendwie 3 oder 4 Wochen oder sowas. Genau, das steht im Buch. Das hat ich extra nachgeschaut. Das heißt, in dieser 3 Wochen musste halt alle Systeme umgestellt werden, dass das dann halt auch richtig geht. Und gefühlt hat man ja sonst immer so, das geht nicht, weil das dauert zu lange und dies geht nicht. Ja. Vor allem, was so behördlichen Kram angeht oder was vom Staat kommt. Und dann hast du immer 3 Jahre Vorlaufzeit und alles Mögliche. Das hattest du beim 9-Euro-Ticket nicht und das hat funktioniert. Einfach immer gesagt, also, okay, wir machen jetzt eine langweilige Lösung quasi. Jeder kann sich überall irgendwie diese 9-Euro-Ticket ziehen und gut ist. Und kostet 9 Euro. Genauso wie die Mehrwertsteuersenkung zwischenzeitlich für 6 Monate. Ja. Muss man halt auch alles testen und machen, weil wenn du da irgendwo das fest verdrahtet hast, dann hast du ein Problem gehabt, beziehungsweise musst du es halt immer umschalten. Und das waren halt so Beispiele, so okay, das muss halt schnell gehen, muss auch komplett getestet sein. Je mehr du an DevOps-Prinzipien bist, desto einfacher ging das. Solche Storys mag ich halt, drüber nachzudenken und reinzupacken, die jeder quasi verstehen kann.
Ich glaube, das ist auch wichtig, weil erstmal, man hält die Aufmerksamkeit der Leser, weil ich glaube, Menschen mögen Geschichten. Und sowas verpackt sich einfach viel besser in Informationen über einen Helden, der irgendwas schafft, der eine Umstellung schafft, eine Migration schafft oder irgendein Problem löst oder vielleicht auch scheitert. Also ich glaube, das ist deutlich spannender, das in kleine Geschichten zu verpacken, anstatt einfach nur nüchtern runterzuzählen, so, wir brauchen das und das, weil das und das ist toll. Ja, super. Aber viel schöner ist, Willi arbeitet an einer Software. Willi hat aber immer wieder häufig Probleme und die Software crasht. Und wenn er etwas hochlädt, funktioniert das nicht und seine Kunden sind ganz enttäuscht. Ich glaube, wenn man das in Geschichten verpackt, ist das einfach, ja, also unsere Fantasie wird dadurch mehr angeregt. Also ich glaube, du hast ein dankbares Umfeld mit DevOps, weil das ist, glaube ich, reich an Geschichten ist. Deswegen kann man ein schönes Buch damit machen.
Ja, ich meine, ein Beispiel, was ich mal wieder aufgegriffen habe, war ja auch das Thema mit nachts geweckt werden, weil irgendwelche Systeme down sind. Weil ich hatte, als ich in einem reinen Ops-Team saß, als Externer, hatte ich keine Bereitschaft gehabt, aber die anderen im Team. Und die haben dann am nächsten Morgen gesagt, ja, da ging wieder irgendwie ein Service, irgendein Monitoring ging halt gebimmelt, weil die Festplatte vollgelaufen ist. Warum? Das Logfile war zu groß. Also ist man hingegangen, hat das Log, entweder das Logfile gelöscht und oder die Partition oder das Logical Volume vergrößert oder sowas. Dann hast du aber am nächsten Tag das gleiche Problem gehabt, statt zu gucken, was ist denn das für eine Anwendung und warum schreibt er zu viel da rein? Mhm. Weil das offensichtlich ein Problem ist. Man hat dann immer gesehen so, den einen Tag war es um 2 Uhr morgens, nächsten Tag war es um 3 Uhr morgens, nächsten Tag war es um 4 Uhr morgens. Mhm. Und später hat dann eine der Personen gekündigt, weil die keinen Bock mehr auf Thomas hat.
Genau, richtig. Also
und irgendwann habe ich die Person dann auch wieder gesehen auf einer Konferenz und meinte so, ich habe dich übrigens in meinem Buch erwähnt. Zwar nicht namentlich, aber halt deine Story. Und das ist dann halt wieder so, okay, das ist halt Silos.
Ja,
wenn die Leute in den Silos arbeiten, 6. Dann passieren halt solche Sachen und die werden halt nicht an dem eigentlichen Problem gefixt. Und solche Stories sind dann halt auch echt.
Ja.
Und das ist dann halt auch immer, das finde ich auch irgendwie das Spannende. Ich gucke auch bei Vorträgen oder so weiter immer, dass ich irgendwie Stories reinbaue, damit das irgendwie spannend ist. Weil manchmal sehe ich irgendwelche Vorträge oder auch irgendwelche anderen Bücher. Und ich dachte, okay, jetzt wird dann schon wieder die nächste Konfigurationsoption genannt, wofür man das nutzen kann, aber halt immer nur so für sich und nicht so im Gesamtkontext halt. Und manchmal muss ja auch nochmal den historischen Kontext da mit drin haben. So, okay, warum ist jetzt Jenkins gerade so beliebt geworden? Ist ja auch wichtig, damit man einschätzen kann, so, okay, warum war das für damals gut und wichtig, aber heute willst du es nicht mehr haben.
Ja.
Und das finde ich auch irgendwie immer das Spannende. Und das ist das, was ich bei Bücherschreiben quasi mag, aber das kann ja auch Buchschreiben sein, das kann auch ein Vortrag sein, so im Sinne von irgendwelche Storys zu überlegen, so wie bringt man das, ein bestimmtes Thema.
Ist denn ein Update des Buches geplant? Also du hast neue Beispiele, du könntest das Buch ausbauen, erweitern, du hast schon gerade Beispiele genannt. Ist was geplant oder ist ein ganz neues Buch geplant?
Neue Auflage ist erstmal nicht geplant. Also zumindest habe ich bisher noch nicht drüber diskutiert und ich hoffe, da kommt auch erstmal nichts. Also, aber ich glaube, ich habe auch erstmal gesagt, 2 bis 3 Jahre. Bei DevOps passiert ja jetzt nicht so viel und ich gehe in den ganzen Tools ja nicht so tief rein. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch bei dem DevOps-Buch ergänzen würde oder anders machen würde, neben den Unternehmensstories, weil das wäre, glaube ich, ein schöner Task, den man dann mit anderen Leuten nochmal machen kann, wäre noch irgendwie Compliance-Sachen vielleicht noch ein bisschen stärker fokussieren. Also komplett durchdachtes Compliance dann halt auch. Oder mit einer guten User Experience vor allem. Und das andere wäre halt AI-Themen halt dann nochmal, ne? Weil das macht ja dann doch nochmal einen Unterschied. Die hatte ich nur so ein bisschen angekratzt, aber da passiert eh alle 3 Tage war da was. Ja, bestimmt zwischen Aufnahme dieses Podcasts und der,
genau, und so,
der Veröffentlichung liegt wahrscheinlich auch wieder ganz viel andere
7, 8, 9, 10.
Und neues Buch habe ich nicht geplant. Ich habe immer wieder irgendwelche Ideen, wo ich jetzt gerade dann denke, könnte man eigentlich schon was runterschreiben, weil das Problem, was ich habe, ist, oder mittlerweile bin ich ja selbstständig und da habe ich eher so, dass ich muss halt diverse Sachen machen und wenn ich es runterschreibe, dann habe ich es halt in einer Form schon mal da, um es dann halt irgendwie in Vorträge, in Schulungen oder sonst was halt zu machen. Ja. Da hilft es mir eher, das in irgendeiner Form halt runterzuschreiben. Deswegen wäre es eigentlich gut, über diverse Themen dann halt tatsächlich einfach mal hinzugehen und sagen, ich schreibe jetzt was runter, statt gar nichts zu machen. Das Problem wäre jetzt nur, dann hätte ich wieder, ich will keine Deadline haben, weil das stresst mich dann halt zu sehr. Aber das heißt, wenn ich noch ein drittes Buch schreiben wollen würde, also ein drittes eigenes zumindest, dann wäre mein Idealzustand, ich schreibe es wirklich nur für mich erstmal. Und dann, wenn es halbwegs fertig ist, dann gehe ich zum Verlag und sage, so, hier, ich habe das Thema, hier habe ich schon mal die Hälfte fertig und jetzt brauche ich noch mal ein halbes Jahr oder so.
Ja.
Oder vielleicht noch ein Jahr, um das noch hübsch zu machen. Wie sieht's aus? Weil dann kann, da kommt dann, weil ich würde das unterscheiden, so welchen Teil ich gut und schlecht finde. die Ideen machen und sonst was im ersten Teil quasi, bis so das Buch so halbwegs steht, so von der Story her, vom Inhalt her. Und dann der ganze Feinschliff mit den ganzen Außer-der-Box-Denken, Schreiben und halt natürlich Fehlerkorrekturen und sowas.
Ja, gewisse Sachen ergeben sich auch erstmal im Laufe des Schreibens, also bei den Beispielen zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Bücher denke, dass ich irgendwie so weitergehe und irgendwann denke so, Moment mal, das Beispiel, das würde ja vorne auch schon passen, da könntest du damit schon anfangen und das vorbereiten und das da und da so und so weitermachen, okay, dann schreibe ich vorne was um. Dann schreibe ich weiter, entwickle irgendwas und dann fällt mir wieder ein, so, ja, Moment mal, aber Anfang hättest du das ja auch schon in diese Richtung umschreiben ja. können, dass das schon gleich so aufgebaut wird. Und so entwickelt sich so das so dynamisch. Also ich springe auch immer mal wieder zurück, ergänze da was, springe wieder zurück, schreibe da irgendwas um, bis am Ende da irgendwie so ein roter Faden rauskommt. Also ich finde es auch wichtig, dass die Beispiele irgendwie so ein gemeinsames Thema haben.
Ja.
Also das finde ich irgendwie gut. Bei Programmierbüchern ist, finde ich, die Schwierigkeit, machst du ein aufbauendes, riesengroßes Beispiel. Das ist an sich natürlich gut, hängt aber Menschen und Leser ab, die nicht alles durchgelesen haben, die dann quasi von so einem komplexen Beispiel, was am Ende steht, völlig überfordert sind, weil dann kannst du nicht einfach am Ende einsteigen, wenn du sagst, mich interessiert nur das letzte Teil, Stückchen, weil dann hast du total viel davor entwickelt. Auf der anderen Seite kannst du Bücher aber machen, dass du viele kleine Spezialbeispiele hast, die genau dieses Feature perfekt zeigen, aber dann komplett losgelöst sind von allem anderen.
Mhm.
Das hat den Vorteil, dass man eben dieses eine Feature darstellen kann, aber du siehst das halt nie in der Gesamtsituation, also warum sich das irgendwie so einfügt. Also egal, welchen Weg man geht, man kann nicht gewinnen, weil beide Varianten haben Vor- oder Nachteile. Aber das gefällt mir in deinem Buch gut, weil du hast auf der einen Seite viele kleine Beispiele gewählt und dann hast du natürlich auch dieses umspannende große Beispiel mit dem Unternehmen, mit deinem Kleidungsunternehmen. Also im Grunde hast du dadurch ja beide Vorteile auch schon irgendwie vereint.
Ja. Manchmal muss man ja auch andere Sachen machen, weil ich habe halt dieses Kleidungsunternehmen mit einem Online-Shop, das ist irgendwie das klassische Beispiel für DevOps, weil DevOps Handbook, was ja quasi die DevOps-Bibel ist, die hat ja auch irgendwie, Autoteile waren das, glaube ich, und in dem Sinne war es halt irgendwie gleich, man will ja auch keine anderen Bücher kopieren, das kommt ja auch nochmal hinzu, ne?
Ja.
Aber irgendwie man bringt das halt an und dann dachte ich, also nehme ich vielleicht ein anderes Beispiel oder sonst was, aber das wird dann wieder zu konstruiert, nur damit nicht der Eindruck erweckt wird, dass man irgendwas kopiert hätte.
Mhm.
Meine Struktur ist schon ganz anders, aber das Beispiel ist halt doch ähnlich. Aber nicht jeder hat einen Online-Shop. Das kommt ja nochmal hinzu und die willst du ja auch abholen.
Ja, klar.
Mhm. Und nicht jeder hat ein Startup, nicht jeder startet auf einer grünen Wiese. Deswegen auch ein Brownfield-Projekt effektiv dann halt. Mhm. Ne? Und nicht ein, hey, wir starten jetzt von vorne, weil das ist immer sehr einfach.
Womit sich der Kreis wieder zum Anfang schließt, wenn wir sagen, es ist Culture. Alles ist Culture.
Genau.
Ja, das war ein schönes Gespräch. Und jetzt ist unsere Aufnahme doch noch deutlich länger geworden. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche für deine Projekte noch viel Erfolg. Mach's gut.
Danke, dir auch.